Ahoi Matrosen und Matrosinnen und Ahoi Gregor. Ich berühre meine Stirnlocke, also ein Salut, damit ich nicht ausgepeitscht werden muss, wegen Subordination.
Hallo Felo, ja. Wir beide, wir Leute zu See, wir Männer zu See, ja, weißt du, wir sind da gut. Ich habe an das Lied auch eben gedacht, also noch bevor du es eingespielt hast.
Hart ist der Mann.
Ach,
schon mal Probe,
wir müssen bereit sein.
Achtung, Jungs.
Ja, wir sind, jetzt hast du ihn hier, den nautischen Gregor.
Der weißt nautische du, Gregor
alter,
ist wieder da.
Admiral, als alter Pirat.
Admiral Gregor. Ja, wir sind
Lucky
ja
Gregor, nenn mich Lucky Gregor,
Lucky
bitte.
Gregor. Ja, heute weniger Piraten, aber heute sind wir Marine. Ganz ordentliche Able Seamen oder mindestens Midshipmen. Wir sind heute wieder zur See unterwegs. In der vorletzten Folge waren wir da schon mal und eigentlich könnte das jetzt heute schon gewissermaßen die Fortsetzung dieses roten Fadens sein, was wir vorhaben. Andererseits hatten wir mit dem roten Faden noch ganz andere Dinge vor, deswegen sind wir heute eher zufällig noch mal unterwegs zur See mit der Royal Navy und reden heute über den Film Master and Commander. Warte mal, wie heißt denn der?
Der heißt im Original The Far Side of the World, bei uns auf Deutsch natürlich Bis ans Ende der Welt.
Genau. Ich habe immer gedacht, dass gerade dieser Bis ans Ende der Welt, The Far Side of the World, dass das eigentlich Quatsch ist, aber es kommt tatsächlich im Film vor.
Mhm.
Das ist
genau
ein Zitat. Und Master and Commander dagegen, das ist Quatsch.
Das finde ich auch. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, da hat ihnen eine ehrfurchtige Bezeichnung allein nicht gereicht.
Nein,
wahrscheinlich sollte der Film Master Commander, Commander Master. Er war der Gladiator und Master irgendwie so.
Es geht, es ist was ganz anderes.
Mhm.
Also der Film, über den wir reden, Master and Commander von 2003 mit Russell Crowe als Captain Jack Aubrey, das basiert auf einer Reihe von Romanen von Patrick O'Brien. Die Captain Aubrey-Romane, die sind wirklich toll. Ich glaube, die ersten zwei habe ich gelesen. Man muss eigentlich fast schon fit sein in nautischen Begriffen, wenn man die lesen will, weil es gibt da kein Glossar oder so, also kein Anhang. Ich habe den ersten auf Englisch versucht zu lesen und bin total verzweifelt, weil sich nichts, aber auch gar nichts erklärt, wenn man das noch dazu auf Englisch hat.
Sind Glas eine Uhrzeit? Oder?
Auf Deutsch ist es schon schwer, aber auf Englisch, weil Patrick O'Brien diese Romane auch mehr in der alten Sprache geschrieben hat, die im 19. Jahrhundert üblich war. Also es ist modern geschrieben, aber bedient sich sehr vieler alter Formulierungen und du bist da total aufgeschmissen.
Das waren die Manöver um Feuerland-Romane, ne?
Ja, ich habe sie jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich wollte sie mal wieder lesen, aber das habe ich jetzt als Vorbereitung nicht. Aber ich glaube ja. Also es ist auf jeden Fall Master and Commander. Das müsste der Titel des ersten Romans gewesen sein oder einer der Titel der Romane.
Ja, ich habe gerade mal geguckt. Der erste ist Master and Commander, genau. Dann Post-Captain Norton, ne, die HMS Surprise und so weiter. Surprise ist übrigens ein super Name für ein Kriegsschiff.
Kriegsschiff
ist ein super Name. Wie greifen wir an? Surprise!
Also der Film basiert auf zwei dieser Romane. Und der Titel Master and Commander, das ist eigentlich ein nautischer Rang. Master and Commander eines Schiffs, das ist der Rang eines, das bezeichnet den Kommandanten eines Schiffs, der aber nicht im offiziellen Rang eines Captains steht. Das heißt, ein Lieutenant, der ein Schiff befehligt, wie zum Beispiel die Bounty, Captain Bligh, war tatsächlich Lieutenant, Master and Commander wird zwar auf dem Schiff, so verlangt es die Etikette, als Captain angeredet, ist aber faktisch kein Captain, steht also auch nicht im Sold eines Captains. Und das bedeutet, wenn sein Auftrag ausgelaufen ist und er wieder an Land ist, bekommt er sein Sold nicht weiter.
Das ist eine große Abzocke eigentlich, so ein bisschen. So der Niedriglohnsektor im nautischen, ne? 19. Jahrhundert.
Und ich, hier ich, allerdings ich, ist es so, im Film, ist in dem ersten Roman Master and Commander, da war Jack Aubrey tatsächlich noch nicht Captain. Im Film allerdings ist er Captain der Surprise. Und deswegen ist er nicht mehr Master and Commander. Allerdings ist am Ende des Films, da greife ich schon mal vor, sein erster Offizier wird zum Captain des gekaperten Schiffs ernannt. Und da der aber noch Lieutenant ist, wäre der damit ein Master and Commander.
Also, ich glaube, die haben den Titel einfach auch nur genommen, weil der so schön edgy ist. Natürlich. Weißt du? Weil das ist so. Ich hatte aber auch immer eine andere. Also ich habe jetzt wirklich auch festgestellt, ich kannte den Film auch vorher nicht, Felo. Ohne Scheiß, ich hatte den nicht gesehen, obwohl ich auch so eigentlich ein Russell Crowe-Fan bin und so. Und das war ja so diese Ebene Gladiator, Beautiful Mind, ja. Und dann kam halt Master and Commander. Und ich hatte aber immer eine andere, etwas andere Vorstellung von dem Film. Ich dachte immer, es sind zwei. Es gibt einen Master und einen Commander. Ich dachte, das ist so Meuterei auf der Botany Bay oder irgendwie sowas. Aber das war es ja alles gar nicht. Aber schön, dass du es mal erklärt hast.
Ich habe immer gedacht, das hätte eher was Symbolisches, Master and Commander, quasi der Herr und Meister. Er ist der Herr und der Kommandant des Schiffs oder so. Dass es irgendwie eine moralische Bedeutung hat, dass er nicht nur das Oberkommando hat, sondern auch quasi der oberste Herr, hier an Bord bin ich das Gesetz, wenn der König nicht da ist, sowas in der Art.
Deshalb bin ich ja für den Titel Captain. Weißt du, das ist Captain aller Captains.
Captain,
weißt du?
Oh, Captain,
also,
mein Captain,
so,
ja.
Das ist so, mit so auch zwei Hüten.
Ja, wie der Papst. Captain. Ja. Die Papstkrone hatte ja auch drei Stufen, die wurde auch im Lauf der Geschichte mehrfach aufgekrönt, weil das dann eigentlich drei Kronen übereinander waren. Ich weiß nicht mehr genau, was die symbolisieren.
So, ja.
Das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, aber genau so einen Hut möchte ich dann als Captain auch haben. Und der noch ist dann der Captain, der hat dann drei Hüte aufeinander und
natürlich
muss dann aufpassen, wenn der unter Deck unterwegs ist, dass ihm dann die drei Hüte nicht einzeln vom Kopf gestoßen werden.
Ich bin Captain aller Captains. Ja, aber es ist eigentlich eine kleine Rezension aus dem Rocket Beans-Universum. Die hat dir schon mal, schicke ich dir mal ein Video nachher, kannst du verlinken. Der Captain aller Captains.
Ah, okay.
Der Regisseur von dem Film ist ja Peter Weir gewesen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich fand das so ein bisschen, wenn man sich so die Filmografie von Peter Weir anguckt, kennen wir alle seine ganz großen Filme. Das ist natürlich Der Club der Toten Dichter und natürlich Truman Show. Ne? Und da denke ich mir, das ist eigentlich eine ungewöhnliche Wahl für die Regie eines so technisch anspruchsvollen Kriegsfilms auf dem Battle of the Meer-Film. Von dem, was er bisher so gemacht hat. Aber wenn man den Film dann sieht, merkt man, es geht ja wirklich mehr um die Charakteristika, also um diese Crew-Dynamik, um das Miteinander, um diesen Mikrokosmos-Schiff. Viel mehr noch als um den finalen Kampf beispielsweise.
Ja,
der, sage ich mal vorweg, auch so gerade im Kampf Mann gegen Mann, fand ich ihn ein bisschen sparsam inszeniert. Vielleicht realistisch, aber weißt du, ich dachte so, okay, es ist ja mehr so ein Schubsen, was die da machen.
Ist mir auch aufgefallen, wenn man so spektakulär choreografierte Fechtkämpfe aller Pirates of the Caribbean kennt, dann wirkt sowas einfach ein draufgehaue und Gedresche und Gedrängel und Geschubse etwas, das ernüchtert einen. Aber wir sind ja auch zwei Schiffsmannschaften, die sich gerade auf einem Schiff zusammentreffen und sich kloppen. Da ist kein Platz, um
Das ist wahrscheinlich eine realistischere Inszenierung als, weiß ich nicht, Jack Sparrow, der während der Strudel läuft, die Schiffe untereinander, mit epischer Breite
Meinst
sich
du?
Kämpfen. Echt? Könnte sein. Aber es ist halt so wie, weißt du, wenn du immer Rocky guckst, dann ist ein echter Boxkampf total lame.
Ja.
Weißt du, also denkst dann so, Alter, wie auf der Halle überhaupt nicht, wo ist denn das Adrian und wo sind denn die 58 Schläge in der Sekunde? Ne? Und so. Und so, also da musste ich wirklich dran denken, weil ich habe mich echt gedacht, so Peter Weir, ich meine ganz ehrlich, Club der Toten Dichter, Meisterwerk, Truman Show ist auch ein Film, den ich damals im Kino eher so okay, aber erst später so richtig zu schätzen gelernt habe. Auch Fearless mit Jeff Bridges ist das, glaube ich, ist ja auch so ein Film. Also der hat schon so ein paar Charakterstudien und Menschen miteinander in ihren eigenen Mikrokosmos. Truman Show ist ja der Mikrokosmos-Film schlechthin.
Absolut.
Deshalb passt er auch für die Art, wie dieser Film ist, dann doch sehr gut als Regisseur. Obwohl er, ich finde auch die technische Seite, hat er wirklich gut im Griff.
Ja, absolut. Ja, nee, ist gute Wahl, da gebe ich dir zu. Übrigens, was das Kämpfen angeht, das choreografierte, wenig elegante Kämpfen. Kennst du Piraten von Roman Polanski mit Walter Matthau?
Ja, natürlich, klar.
Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Diese Kämpfe, die da auf dem Schiff stattfinden, wenn die Piraten dann am Ende die spanische Galeone angreifen, die wirken auch immer alle sehr unelegant. Die dreschen auch einfach nur drauf los. Und gerade Walter Matthau, der ja nun wirklich kein körperlicher Darsteller war, also kein sportlicher, athletischer Typ, der hat halt auch einfach nur drauf losgedroschen. Zum Teil auch noch behindert durch dieses Holzbein, das er dann tragen musste, wenn der Kameraausschnitt erweitert war. Und da dachte ich mir immer, eigentlich sieht das viel realistischer aus, dieses plumpe Draufgehacke, als irgendwelche Säbelkämpfe à la Errol Flynn oder so.
Ja, das ist, ich weiß nicht, Game of Thrones hast du nicht geguckt, glaube ich. Ne? Oder hast du geguckt? Ja. Diese Battle of the Bastards, weißt du, wo die am Ende einfach nur zusammengedrückt werden und sich fast alle gegenseitig, also das ist ja wahrscheinlich realistischer als, weißt du, davor dieses epische, ich brauche Platz, Leute. Weißt du, ich brauche Platz. Ne? Wenn wir zusammengedrängt werden, wahrscheinlich läuft das wirklich nicht so, wie man es so aus dem einen oder anderen Hollywood-Film halt kennt. Es irritierte mich dann halt nur kurz am Ende so ein bisschen, weil ich dachte, auch Mensch, ist ja doch dann ein bisschen, ne? So Leute. Ne? Weil
dabei
ich auch gelesen habe.
Gerade das richtig schön dann.
Grade. Ich fand das auch gut. Ja. Ich war nur ein bisschen überrascht von der Inszenierung, wie ich an einigen Stellen bei dem Film von der Inszenierung überrascht war. Hatte mich nur gewundert, weil die haben ja sehr viel, also Trainings machen müssen, Fechttraining, Kampftraining, da war der Fokus natürlich mehr auf Russell Crowe, der natürlich den Kämpfer eher spielen musste als Paul Bettany, der den Schiffsarzt spielt, der ja sein Schiffsarzt / bester Freund. Ne? Und der musste so ein bisschen, der brauchte nicht ganz so gut kämpfen können, was aber auch in der Rolle liegt halt. Ne?
Ja.
Er ist ja Schiffsarzt halt. Ne? Und da haben die ja wirklich viel für trainiert. Und dann dachte ich mir so, oh, hätte ich es aber auch richtig zeigen wollen. Aber eigentlich haben sie es auch. Also es ist schon gut, es ist nur ein bisschen ungewöhnlich für so unsere Zeit heute.
Die haben halt so trainiert, dass es realistisch aussah. So, wie man zu der Zeit realistisch gekämpft hätte und nicht wie man im Hollywood der 30er Jahre mit Errol Flynn gefochten hätte. Also es war tatsächlich sehr viel Training nötig, um der ganzen Mannschaft beizubringen, dass sie sich in allem, was sie machen, wie auf einem Segelschiff im frühen 19. Jahrhundert verhalten. Also vom Fechten, vom Kämpfen, vom Kanonenschießen, vom Essen, von allem, was sie gemacht haben, waren sie darauf gedrillt, alles so authentisch wie möglich zu machen. Und dann sind solche Fechtkämpfe natürlich für das Hollywood-geübte Auge heute etwas eigenartig aus.
Ja, wenn man so drüber nachdenkt, weißt du, was man so in Filmen aufgewachsen ist, dass der Held dann gegen den bösen Captain natürlich, logischerweise, ne? Ich kämpfe nur gegen den anderen Captain, nicht gegen irgendwie einen seiner Scherben. Das ist unter meiner Gehaltsklasse von Captain.
Ja.
Und dann brauchen wir Platz. Und im Hintergrund hast du halt nur noch die Statistiken, die Statistiken. Gott, einer, der die Statistik zeigt. Statistisch gesehen wird er den Kampf gewinnen. Das wäre geil, der Statistiker des Schiffs. Guten Tag, also statistisch gesehen wird dieser Angriff niemals funktionieren. Ich sehe nur 70% Siegwahrscheinlichkeit. Und dann in der Realität ist es ja, wie du es vorhin gesagt hast, da stoßen dann, weiß ich nicht, 60 Mann auf sehr engen Raum aufeinander halt, ne?
Ja.
Ne?
Ja, also das ist einfach.
Und das zu Corona-Zeiten wäre das gar nicht möglich gewesen. So.
Ach, du meine Güte.
Stell dir das mal vor, wie das zu der Zeit Abstand.
Eine Pandemie-Unmöglichkeit wäre das gewesen. Ja. Zum Glück ist der Film von 2003.
Ja.
Ich würde aber mal, bevor wir da weiter ins Detail gehen, erzähle ich mal kurz, worum es in dem Film überhaupt geht. Ich habe eine kleine Inhaltsangabe zusammengefasst und vorbereitet. Dann wissen wir auch, was eigentlich los ist. Also, wir schreiben das Jahr 1805, die Zeit der Napoleonischen Kriege. Vor der Küste Brasiliens kreuzt das britische Kriegsschiff, die HMS Surprise, unter dem Kommando eines noch recht jungen Captain Jack Aubrey. Also jung im Vergleich, im guten Alter, wie alt wird er ungefähr sein?
Besten Alter, so in den, ich würde sagen Mitte 30 ungefähr.
Ja.
Mitte, Ende, ja, also eher so Mitte 30.
Ja, würde ich auch sagen. Sie haben den Befehl, das französische Kaperschiff, also ein Privateer, ein Privatschiff, das mit Kaperbrief unterwegs ist. Das französische Kaperschiff, wir haben es ja, das habe ich ja beim letzten Mal, also vorletzten Mal erklärt, wie das mit den Kaperbriefen ging. Das französische Kaperschiff, die Acheron, zu finden, zu versenken und oder zu kapern, also als Prise zu nehmen. Als eben genau dieses Schiff ganz am Anfang des Films unerwartet aus einer Nebelbank auftaucht und die Surprise unter Beschuss nimmt.
Surprise!
Schwer beschädigt und mit vielen Toten und Verwundeten kann die Surprise, der größeren, stärkeren und technisch eigentlich in jeder Hinsicht überlegenen Acheron, in letzter Minute in den Nebel entkommen, indem sie sich von den Matrosen in den Beibooten in den Nebel schleppen, rudern und schleppen lassen. Captain Aubrey entschließt sich, statt einen rettenden Hafen anzulaufen, um dort sein Schiff zu flicken und anschließend die Heimreise anzutreten, die Surprise an einer flachen Stelle ankern und von der Mannschaft selbst instand setzen zu lassen, um anschließend die Jagd auf die Acheron fortzusetzen mit allen Mitteln und Tricks, die ihm zur Verfügung stehen. Die Jagd ist lang, die Rollen Jäger und Gejagter sind mehr als einmal vertauscht, schließlich machen beide Schiffe aufeinander Jagd. Dazu kommen die vielen Geschicke und Widrigkeiten, die Krieg und das Leben auf See so mit sich bringen. Flauten, Stürme, Verwundete müssen operiert, Tote müssen betrauert und auch Opfer müssen gebracht werden. Zum Beispiel bricht während eines Sturms ein Mast und ein Mann geht dabei über Bord und Captain Aubrey sieht sich gezwungen, die Taue zu dem Mast zu kappen, der das Schiff zu kentern droht, also hinabziehen zu droht. Er muss so zwar das Leben des Mannes opfern, der sich an dem Mast noch festhält, kann aber das Leben der Mannschaft und des Schiffs retten. Alles in Ausführung der Pflicht. Der seelische Druck ist enorm. Es kommt zu Insubordinationen, Unzufriedenheit. Ein junger Fähnrich wird durch Mobbing in den Selbstmord getrieben.
Mhm.
Aber auch, es gibt auch schöne Seiten an Bord. Geselligkeit, Abende am Captainstisch, Freundschaft, Kameradschaft, das gehört auch alles zum Alltag auf dem Schiff. Und besonders, wie du schon angesprochen hast, die enge Freundschaft zwischen Captain Jack Aubrey und dem Schiffsarzt, Dr. Stephen Maturin, der nicht nur Schiffsarzt, sondern auch Naturforscher und Gelehrter ist, Zivilist und eigentlich etwas...
Charles Darwin ist.
Eigentlich Charles Darwin und deutlich etwas Besseres als der übliche flickschusternde Schiffsarzt, wird auch von der Mannschaft hoch verehrt für sein Können. Das ist ein echter Chirurg. Der kann das.
Die sind ich mache mich selbst, ich mache selbst.
Die Selbst-OP später. Wahnsinn. Stephen ist wahrscheinlich der Einzige an Bord, der durch seinen Status als Zivilist, aber vor allem durch seine Freundschaft zu Jack offen mit dem Captain reden kann. Es kommt zu entspannten Streicherduetten im Quartier des Captains, aber auch zu Streitgesprächen und Meinungsverschiedenheiten der beiden über Pflicht, Stolz, Gehorsam gegenüber Befehlen und den Erfordernissen des Krieges, die, das möchte ich auch schon mal sagen, gar nicht mal so moralisch eindeutig auf der Seite des pazifistischen Arztes immer auslaufen, wie man das so als alter Mesh-Gucker meinen möchte. Ja. Fand ich auch interessant. Da möchte ich später auch noch mal näher dazukommen. Zu einem Wendepunkt in der Jagd auf die Acheron kommt es durch einen vermeintlich harmlosen Vorfall, der sich dann aber beinahe fatal auswirkt. Ein Albatros fliegt sehr zum Vergnügen der Mannschaft um das Schiff herum. Und während der Naturforscher Stephen neugierig das Tier studieren möchte, will der Hauptmann der Marinesoldaten den Vogel abschießen und trifft stattdessen den Doktor. Jack entschließt sich zu einem besonderen Schritt. Er unterbricht die Jagd auf die Acheron, lässt für die OP, die Selbst-OP, die wir gerade angedeutet haben, Kurs auf die Galapagos-Inseln setzen, denn der Assistent des Arztes wäre total überfordert, zumindest auf einem schwankenden Schiff noch dazu. Also gehen sie an Land und Stephen operiert sich selbst und so kann Jack seinem Freund das Leben retten und quasi seinem Freund die Freundschaft über seine Pflicht stellen. Außerdem hat die Mannschaft auch ein paar Tage Erholung gut brauchen können. Es wird zum Beispiel Cricket gespielt oder Schnaps gebrannt aus zerschnittenen Kaktusblättern. Die Destille hat mich natürlich wieder ganz stark an Mesh und den Sumpf erinnert, klar. Aber generell hat halt die Mannschaft ein paar Tage R&R, also ein paar Tage Erholungsurlaub auf den Galapagos-Inseln bekommen. Und letzten Endes kommt dann auch der Doktor genesend schließlich auch noch dazu, während der Zeit auf der Insel naturwissenschaftliche Forschungen anzustellen. Die Idylle währt nur kurz, denn schon geht es weiter mit der Jagd auf die Acheron. Zu guter Letzt kann Checkten, meine Zunge, gibt gerade den Geist auf. Kann Captain Aubrey durch einen Trick den Feind in eine Falle locken? Inspiriert durch eine Stabheuschrecke, die der Doktor von der Insel mitgebracht hat, tarnt er die Surprise als vermeintlich wehrlosen Walfänger, um im letzten Moment volle Breitseite das Feuer auf die Acheron eröffnen und das Schiff zu entern. Es kommt zu einer schweren, verlustreichen Schlacht, Mann gegen Mann. Wir haben es ja gerade schon davon gehabt. Aus der am Ende die Mannschaft der Surprise siegreich hervorgeht. Der Captain der Acheron scheint es nicht überlebt zu haben. Er liegt tot auf dem OP-Tisch des französischen Schiffsarztes und der Schiffsarzt übergibt Captain Aubrey den Säbel des Captains. Alles Ende gut, alles gut, wie es aussieht. Mr. Pullings, der erste Offizier der Surprise, übernimmt das Kommando der Acheron, eben wie gesagt Master and Commander, und die beiden Schiffe trennen sich, bis es Captain Aubrey durch eine Bemerkung von Stephen klar wird, der Captain der Acheron ist gar nicht tot, er hat sich als der Schiffsarzt ausgegeben und Jack ein weiteres Mal getäuscht und Jack befiehlt daraufhin, Kurs auf die Acheron zu setzen als Begleitschutz, denn da könnte jetzt gerade alles drunter und drüber gehen auf dem Schiff und alles klar zum Gefecht zu machen. Nichtsdestotrotz setzen er und der Doktor erstmal ihr Streicherduett in Ruhe fort, während die Surprise der davon segelnden Acheron folgt. Etwas gemächlich, aber trotzdem schönes Ende.
Fast ein versöhnliches Ende irgendwie, ne?
Schon, ja, ziemlich.
Ja, ich fand das gut. Ich fand das sehr, ich hab's auch nicht, wie gesagt, ich kannte den Film vorher nicht und ich hab's auch nicht kommen sehen, ehrlich gesagt.
Nein.
Ja, also, ich hab, also, als er sagte, Mensch, wieso, ja, dass die ohne Schiffsarzt zurückfahren. Ja, Moment mal, wie Schiffsarzt, der Schiffsarzt ist auch schon der ist ja seit Monaten tot. Wie? Nee, ich hab den doch getroffen. Der hat mir doch den toten Captain gezeigt und mir das Schwert überreicht und so. Nee, der ist seit Monaten tot. Und da merkt er ja, verdammt. Der sahen dieser, witzig musste ich fand es ein bisschen witzig, dass der Captain / Arzt, also dem toten vermeintlichen Captain, auch ein bisschen ähnlich aussah. Weißt du, das war ein ähnlicher Typus, was ja nicht nötig gewesen wäre, weil die sich ja nie vorher gesehen haben. Also wir sind ja nur auf der Surprise und wir schneiden nicht hin und her Acheron. Acheron, was auch clever ist, ehrlich gesagt, weil so bleibt sie mysteriös.
Mhm. Ja, sie ist das Phantomschiff. Sie wird auch von der Mannschaft das Phantom genannt. Aber ich habe mal drauf geachtet. Hin und wieder sieht man den Blick von der Acheron auf der Surprise auf die Acheron oder den Blick durch das Fernglas. Und man sieht ein paar Mal den Captain der Acheron, allerdings immer halb verdeckt. Entweder hat er selber gerade ein Fernglas vor den Augen oder er hat sein Megafon davor, diese so eine Flüstertüte. Man sieht nie sein Gesicht, man sieht aber immer ihn, seine Statur, Haare und so. Man kann also... Der Captain der Acheron konnte also schon davon ausgehen, dass er von der Surprise irgendwann gesehen und erkannt wurde, zumindest so weit, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt seinen Zwillingsbruder auf dem Tisch hätte liegen lassen müssen, aber als jemand, der eher schmal von Statur ist, mit dunklen Haaren und scharfkantigen Gesichtern, hätte er jetzt nicht einen großen blonden Dänen auf den Tisch legen können, das wäre sofort aufgefallen. So weit hätte es dann auch schon, musste die Tarnung dann auch schon gut sein. Und das ist wirklich so ein Detail, das mir jetzt gut beim dritten oder vierten Mal schauen erst aufgefallen ist.
Mhm. Heißt das, er hat seinen Arzt getötet? Oder ist es Zufall gewesen?
Soweit ich das verstanden habe, war der Arzt schon eine Weile tot.
Stimmt, das kann irgendeiner gewesen sein. Ne? Das muss ja nicht, das kann einer aus der Crew gewesen sein halt. Ne?
Es könnte sogar tatsächlich der Arzt gewesen sein, weil der Tote auf diesem OP-Tisch, der sah schon sehr tot und sehr blau aus.
Aber nicht
aus.
Nach Monaten. Nicht nach Monaten, weil es wurde gesagt, er ist seit 6 Monaten. Das wird er nicht gewesen sein. Das wird einer sein, der da auch wirklich im Kampf gefallen ist. Der ist genau der Richtige im Kampf gefallen. Wenn es der große schwedische Hans gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich, müssen Sie mir glauben. Das ist wirklich sehr, sehr clever inszeniert, weil ich dachte mir noch, hätten sie so hin und her geschnitten, dann wäre der Reiz davon auch weggegeben, das Phantomschiff, weißt du, man sieht die andere Besatzung, es ist diese Bedrohung aus dem Nebel, die sich im Nebel versteckt, gerade dieser erste Konflikt mit dem Schiff, wo sie dann im Nebel sind, was ich später dann als, ich habe auch mir aufgeschrieben, die Borg-Taktik, wie Picard im Nebel versteckt, scheint wirklich ein nautisches Thema zu sein irgendwie.
Ja.
Und wo der Ausguck sagt, ich glaube, ich habe das Schemen von dem Schiff in dem Nebel gesehen und dann alle nicht so richtig wissen und dann gucken sie alle mal durch und naja, doch keine Kampfbereitschaft. Gehen wir mal auf gelben Alarm zurück, würde man mal starten, Mr. Worf, gelber Alarm. Aber besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Und wenn du dann dieses Mündungsfeuer aus dem Nebel siehst und dadurch die Schemen des Schiffes, weil du dieses Mündungsfeuer siehst, das ist schon sehr mächtig und diese Entdeckung ist toll.
Auch die, toll. Das Sounddesign ist großartig, weil du siehst erstmal das Mündungsfeuer, du hörst es aber noch nicht. Das kommt mit Verzögerung an. Und auch später die Explosionen und Schüsse, die haben so ein ganz eigenes Design, die haben so eine ganz eigene Qualität. Das sind häufig eher dumpfe Explosionen, so bratzende Töne, die nicht eine klare, helle Schläge, sondern eher so ein Brrr, wo du eigentlich noch viel mehr zusammenzuckst, weil es so derb und so brutal klingt. Und das ist halt dann, gerade wenn die Schiffe aufeinander schießen und später in dem Kampf Mann gegen Mann, da wird ja auch viel geschossen aus Pistolen und Karabinern und aus allem. Karabiner gab es im Vorderladern wahrscheinlich eher. Da ist unglaublich viel durch das Sounddesign wird da schon sehr viel erzeugt an Emotionen.
Absolut.
Das ist toll.
Und das ist also dieser ganze Aufwand, den wir da haben, auch mit dem Schiff und mit den, also die haben das ja zum Teil echt auf dem Wasser gedreht, zum Teil im Studio, aber man sieht diese 150 Millionen Dollar, die der Film so an Produktionskosten gekostet hat, und das ist, glaube ich, das wird der teuerste sein, den Peter Weir gemacht hat. Danach hat er auch nicht mehr so viele Filme gemacht. Das siehst du dem Film auch völlig an, muss man schon sagen. Ist ein bisschen schade, dass der nicht so richtig erfolgreich gewesen ist. Also,
das ist wirklich schade.
Ich habe mal geguckt, der hat irgendwie etwas über 200 Millionen eingespielt, aber du weißt ja die Regel der 3 mit Marketingkosten und pipapo, 150 Millionen Dollar Produktion, 200 noch was Gewinn, also nicht Gewinn, sondern Umsatz gemacht. Es ist eher so, vielleicht kein Flop, aber auch nicht wirklich, wird schon eher ein bisschen Minus gemacht haben. Ich vermute mal, dass der Start im November 2003, so knapp einen Monat bevor der finale Herr der Ringe-Teil kam, da waren einfach die Leute eher auf was anderes geeicht. Und das hast du auch gesehen, als der Film dann nächstes Jahr in der Oscar-Verleihung war. Er hat ja 2 Oscars gekriegt, hier Sounddesign und da übrigens Soundschnitt irgendwie, Sound-Editing und irgendwie Kamera war was. Aber sonst, der große Abräumer war natürlich Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, der die Oscars ja stellvertretend auch so ein bisschen für die Gesamtreihe bekommen hat. Und somit hatte der Film, ich glaube, es auch schwer in dem Umfeld, weil er ist ehrlich gesagt auch so herrlich klassisch an vielen Stellen, weil ich habe jetzt auch gemerkt, so 2004, diesen Film jetzt auf Disney Plus ist er übrigens drin, wenn man Disney Plus im Abo hat, ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Der Film weckt aber mir Erwartungen, die alle nicht erfüllt wurden. Ich hab zum Beispiel damit gerechnet, dass Lucky Jack, also Jack Aubrey, dass der Captain, dass irgendwann so dieses, er ist so ein Tyrann, weißt du, er ist bar jeder Vernunft und so. Und das ist er nicht.
Ja.
Das ist er überhaupt nicht. Er ist ein harter Typ, ihm ist die Pflicht sehr wichtig, aber er schätzt trotzdem Freundschaft, hört auch mal auf andere und ihm ist seine Crew alles andere als egal.
Ja. Das fand ich auch so bemerkenswert. Das ist kein Schiffstyrann. Auch die Jagd auf die Acheron, das ist keine persönliche Fehde. Die Acheron ist nicht der weiße Wal, dem er folgt.
Genau,
er sagt sogar an einer Stelle, was ist das eigentlich mit diesem Captain? Ist das was Persönliches? Habe ich irgendwann ein Familienmitglied von ihm getötet?
Weil er ihm immer auflauert.
Ja, weil Jack das einfach nur als seinen Auftrag, als seine Pflicht ansieht, aber nicht als eine persönliche Fehde. Deswegen ist das auch kein Zweikampf zwischen diesen beiden Captains. Und Jack ist auch nicht eben nicht dieser harte Typ, der verbissen und besessen ist. Der ist auch genauso entspannt. Es gibt genauso viele schöne, entspannte Momente, diese Captain's Dinners oder wenn man sieht, wie der Captain und sein erster Offizier oben auf dem Mast stehen, weil sie
toll, ne?
In der Takelage herumgeturnt sind und dann hochgeklettert sind.
Und dann oben auf dem Ding stehen. Ja. Ich sag dir eins, ich hätte da oben, wenn ich da stehe, ich würde einfach geheult. Weil ich nicht mehr hätte gewusst, wie ich werde nicht gewusst, wie ich hochgekommen bin, aber auch nicht, wie ich mich hätte man abseilen müssen.
Man hätte mich schon, ne? schon irgendwie mit dem Helikopter da hochschaffen müssen. Ich hätte mich da an diesen Mast geklammert und hätte nur geschrien vor Angst.
Also er ist einfach eine spannende durchaus Figur. Ich glaube, ein bisschen was persönlich nimmt er es, weil er dann doch überrascht ist, dass dieser Captain ihm so gut gewachsen ist und dann ist so ein Wettstreit der beiden, weil sie lauern sich ja gegenseitig aus. Aber ich glaube, er meint es wirklich nicht. Deshalb ist es gut, dass er so gesichtslos bleibt und sonst würde der Twist am Ende nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass ihm das dann doch so ein bisschen, der ist wie ich, der ist auch so ein Guter. Und das respektiert er auch. Er respektiert das ja auch. Ne, muss man sagen. Und das gibt diesem Charakter unheimlich viel Tiefe. Und ich habe wirklich gedacht, Master und Commander, das ist dann einer, der steht dann da mit der Peitsche, Captain Bly, und peitscht die Crew durch. Einmal Überraschungspeitscher, einmal Peitscher nach bestimmten Zeiten und so. Immer um 18 Uhr wird einer gepaddelt oder so. Mhm. Aber nee, er ist zwar hart und er hat auch, er sagt ja auch dem einen Offizier, der sich nicht wehrt, als der eine Typ ihn anrempelt und so, du musst dir den Respekt der Leute verdienen, du bist nicht ihr Freund, du bist ihr Vorgesetzter. Aber er hat dann auch Momente, wo er zum Beispiel die ganz jungen Matrosen, wo die da alle stehen und er ihnen zeigt, wie man mit dem Fernglas dann guckt und jetzt dreht euch alle
Sextanten,
mal. Er hat ja fast schon
den Sextanten bedient,
genau, schon was Spielerisches dann halt, wo er sagt und dass die auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und er verlangt von seiner Crew nichts, was er nicht selber bereit ist zu geben. Deshalb ist er so ein Typ, den du befolgen würdest. Weißt du, du hast vorhin gesagt, er hat dann die Taue durchgeschnitten. Ne, er hätte das einen seiner Crew-Leute, der den übrigens später auspeitschen lässt, das durchschneiden lassen können. Aber er hat selber mitgehackt. Er hat genau das, was er von seinen Leuten, diese Taue.
Es waren drei Leute und er war einer davon. Er hat selber das Tau durchgehakt. Er war der die Verantwortung getragen hat dafür, dass er jetzt einen Mann opfern musste. Und du hast gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist, dass er aber auch nicht gezögert hat.
Ja.
Und dass sein Schiffsmat, dieser ältere Typ, auch auf den Blick hin verstanden hat, was gemacht werden soll.
Das war geil, ne? Ja. Dass der Blick, das war jedem, das war so clever inszeniert, weil jeder von uns wusste genau, was er sagt. Hol die Werkzeuge, hol die Äxte. Ne, wir hauen jetzt hier. Es war ja mitten in diesem fantastischen Sturm, der ewig lange, der sehr, sehr lang ist. Das ist eine sehr, sehr lange Szene, die aber wirklich nach Sturm, man ist ja physisch fast fertig nach dieser Szene.
Ich bin danach jedes Mal fertig. Wirklich? Ich musste auch diesmal wieder danach den Film anhalten, weil es mich wirklich fertig gemacht hat. Allein dieser Sturm ist schon so, du bist körperlich angestrengt, wenn du diesen Sturm siehst, wenn du dieses Schiff im Sturm fast kennst. Du siehst, wie das Schiff, beide Schiffe, weil die sind ja an der Verfolgung der Acheron, und du siehst, wie die so tief im Wasser liegen, wie die so schräg liegen, denkst, wie können die da überhaupt durchkommen, ohne sofort zu sinken. Und dann bricht der Mast und du siehst, wie der Matrose da draußen, wie der sich dann noch versucht zu retten zu dem Wrack des Mastes, und du weißt, er könnte es schaffen, noch 5 Minuten und er hätte es geschafft.
Er schwimmt ja zurück, du siehst ihn ja die ganze Zeit.
Du siehst ihn auch, wenn sie dann das Tau kappen und davon segeln, dann siehst du nochmal den Blick in die Wellen, da siehst du den Matrosen dann noch in den Wellen verzweifelt schwimmen, weil er weiß, die sind jetzt weg und er kann nicht mehr gerettet werden. Und das ist so
super
fertig.
Super inszeniert. Wahnsinn. Aber das meinte ich auch mit dem, er hackt der Captain noch selber mit. Auch wenn er dann so sagt, in dem Sturm, wir gleiten so auf dem Sturm, wo er sagt, alle, die jetzt keinen Dienst haben, sollen sich irgendwie rechts und links hinstellen, damit wir es vom Gewicht ausgeglichen bekommen. Und er steht dann selber mit auf der rechten Seite mit den Leuten. Das ist natürlich der filmische Money-Shot, zu sehen, wie er vorne fast schon surfend an der Seite des Schiffes steht, als erster Mann vorweg in die Wellen, in den Sturm. Das ist natürlich der Trailer-Money-Shot.
Natürlich.
Aber es symbolisiert einfach, dass er selber bereit ist, diese Dinge zu tun, die er von seinen Leuten verlangt. Und wenn der dann noch vorne steht, dann sagst du auch, den Mann kann ich König nennen.
Ja. Ne? Das passt aber auch genau zu diesem Charakter. Captain Aubrey ist so dieser Typ, der wird auch in den Romanen so dargestellt. Der hat ja auch sehr wahrscheinlich als ganz einfacher Matrose angefangen und sich hochgearbeitet. Es wird an einer Stelle gesagt, wenn sie das Schiff reparieren, gesagt ein, ich glaube, einer von den Offizieren oder einer von den Unteroffizieren zu irgendeinem anderen, schau mal hier, diese Stelle hier, da ist ein JA eingeritzt, das ist der Captain. Der ist so lange auf diesem Schiff schon unterwegs, der kennt es von oben bis unten. Der hat mal gesagt, auf diesem Schiff ist so viel von seinem Blut vergossen und eingesickert, dass sie fast verwandt sein könnten. Deswegen klettert der in die Taue, weil er das kennt von immer der... Es ist auch so, ich weiß nicht, ob das tatsächlich üblich war, aber es scheint für Marineoffiziere häufig die einzige Möglichkeit gewesen zu sein, kein Fett anzusetzen, dass sie in die Takelage kletterten, um sich Bewegung zu verschaffen.
Ja, weil die sonst ja nur so begrenzten, ne,
genau,
Raum
die,
hatten.
Die,
ne?
Die wurden sehr gut gefüttert. Da kann ich auch gleich noch was sehr Interessantes dazu sagen, weil das fand ich gerade, dieses Captain's Dinner fand ich sehr interessant. Mhm. Die wurden extrem gut und reichhaltig gefüttert, hatten aber keine Bewegung. Die Matrosen dagegen, die hatten viel Bewegung, weil die ja viel körperliche Arbeit verrichten mussten. Aber so ein Offizier, der wurde häufig richtig fett. Und da mussten die Uniformen erweitert werden, die Kragen wurden eng. Und damit das nicht passiert, sind die häufig... Ja, haben ihren Frühsport in der Takelage gewartet. Zumindest ist das bei Patrick O'Brien so beschrieben. Ob das jetzt Fantasie ist oder Realität, das weiß ich nicht. Aber bei Captain Jack Aubrey scheint der Charakter so angelegt zu sein, dass der mit großer Vorliebe und Vergnügen auf seinem Schiff herumklettert.
Es passt auch total und das ist auch eine gute Erklärung eigentlich dafür. Ja. Weil du vorhin dieses Captain's Dinner erwähnt hast, ich fand diesen Toast super. Two wives and sweethearts, may they never meet. Ne? Also, ne, wir trinken auf unsere Frauen und unsere Geliebten, mögen sie sich niemals begegnen.
Herrlich. Das ist tatsächlich ein traditioneller Toast der Marine.
Das waren andere Zeiten, Felix. Andere Zeiten. Heute schwierig, aber ich habe auch, als ich es gelesen habe, dass es wirklich ein echter Toast ist, der sehr lange und vielleicht heute noch verwandt wird, so mit so Schenkelklopfer-mäßig, dachte ich mir so, ja, guck an. Aber auch dieses Captain's Dinner, wo die einen am Tisch sitzen, ne, und so der innere Kreis und dann trotzdem noch Leute, so der zweite innere Kreis im Kreis wie drumrum stehen.
Die Stewards dann wahrscheinlich.
Die Stewards und so, aber auch, da standen auch einige, die nicht so viel, aber es ist schon gut, das ist nicht nur gut inszeniert, sondern es hat auch, war auch eine gute Szene, finde ich, weil es die Crew-Dynamik gezeigt hat. Ne?
Ja, allein dieses Captain's Dinner, da werden ja die feinsten Sachen aufgetragen. Allein schon diese Pudding-Inseln, die tollsten Sachen. Man möchte natürlich meinen, klar, es sind ja die Offiziere, die kriegen was Besseres als die Mannschaften. Ich habe aber tatsächlich mal nachgelesen, dass das üblich war zu dieser Zeit, dass in der Royal Navy die Offiziere für ihr Essen an Bord des Schiffes selber aufkommen mussten. Die hatten die Möglichkeit, die normalen Crew-Rationen, die Rationen zu essen, die auch die Crew bekommen hat. Aber wenn sie was Besseres essen wollten, dann mussten sie selber dafür bezahlen. Also das, was zum Beispiel in der Offiziersmesse serviert wurde, dafür haben sich die Offiziere einen gemeinsamen Fonds zusammengelegt und aus dem wurde das finanziert. Dass wenn sie irgendwo im Hafen waren, wurden Lebensmittel eingekauft. Der Captain hatte außerdem die Möglichkeit und die Offiziere wahrscheinlich auch, Lebendvieh an Bord zu bringen. Also Kühe, Ziegen, Schafe, Hühner, wir sehen die auch am Anfang sogar. In der allerersten Szene, wenn man durch das Unterdeck geführt wird, sehen wir eine Kuh, ein Schaf, eine Ziege und später den Hühnerstall, damit immer frische Sachen auf den Tisch kommen. Milch, Eier, all das. So ein Captain's Dinner war häufig wirklich eine Einladung zum Captain's Dinner. Das heißt, das hat der Captain selber bezahlt. Seine Offiziere, die da eingeladen wurden, und das waren auch nicht immer dieselben, die wurden wirklich zum Essen eingeladen auf Kosten des Captains und mussten das dann eben nicht selber bezahlen. Und das finde ich faszinierend.
Nicht wie beim Traumschiff, weißt du, wo dann alle da am Tisch des Captains sitzen und dann geht der Groß, da kommen die ganzen Stewards, also die ganzen Bedienkräfte und ne. Nee, genau, es war ein Privileg und natürlich ein Sympathieding, aber auch Leute, die sich ausgezeichnet haben, die sich hervorgetan haben, die besonders wie ich allgemein als sehr mutig gegalten haben.
Ja, natürlich.
Ne, und so, da saß dann auch mal jemand, also der jetzt nicht der normale Inner Circle gewesen wäre vom Captain. Mhm. Ich fand das auch gut bei den beiden jungen Matrosen, die dann irgendwie noch in der erzählt hatten, dass sie, dass der eine da, wo er geheiratet hatte, gesehen hat, wie dieses Schiff, wie die Archelon gebaut wurde. Der hat es gesehen.
Ja, ja.
Der hat es gesehen, weil er da war, weil er da geheiratet hat und deshalb konnte er den Bug quasi beschreiben.
Ich glaube, irgendwie so da kommen diese zwei Matrosen zum Captain,
genau.
Und der eine sagt, ja, hier Johns, der Bruder von Johns Frau hat genau. da gearbeitet
und John
hat
genau.
dann sich das Schiff das genau anschauen können und so.
Ich hab's geschnitzt und dann haben die diesen Unterteil von dem Boot und das ist sehr speziell.
Von der Acheron,
ja. Genau. Und das ist ja sehr speziell gewesen, sehr, sehr schnittig und so. Und für den Captain, der sagt dann auch beiden hier, gib den beiden mal eine extra hier Ration Whisky. Rum. Und dann sagt noch der Rum, genau, ja. dann sagt noch der Crewman, ja, dann haben wir aber nichts für den Tag des Sieges oder
der
so.
Der Steward, der den Captain halt Wein. Der grantige Steward, der immer an allem irgendwie rumnörgelt, der sich auch sehr viele Freiheiten in seiner meckernden Art dem Captain herüberrassen will. Und das ist halt sein Steward, der wahrscheinlich auch schon ewig dabei ist. Wein zum
Tag des Sieges oder sowas. Ja. Ja, das ist aber geil, wie er das so im Rausgehen murmelt und so, trinken wir halt Wein am Tag des Sieges, was für eine Frechheit. Aber da erfahren sie ja, dass dieser Rumpf halt so speziell ist, das Heck zwar die Schwachstelle ist, wie bei jedem Schiff, weißt du, aber dass es halt nur von oben so klobig aussieht, das Schiff, mit irgendwie 44 Kanonen und pipapo, aber unten halt total schnittig ist und das wäre die Zukunft des Schiffsbaus.
Ja.
Und deshalb wäre dieses Ding auch so verdammt schnell, obwohl es gar nicht so aussieht. Halt, ne, und deshalb werden die denen da auch in der Geschwindigkeit überlegen. Und das ist so ein Wissensding, so ein Vorsprung. Aber wie geil sie das auch geschnitzt haben, dieses untere Teil. Das ist total großartig. Und da gibt er den beiden ja nicht nur Props, sondern halt auch ein bisschen Rum nochmal ab, außer der Reihe. Ein bisschen Rum außer der Reihe.
Ein Lob vom Captain und eine Belohnung in einer extra Portion Rum. Und du merkst auch richtig, die beiden sind richtig stolz drauf. Und auch der Captain.
Danke, Captain.
Ist stolz auf seine Mannschaft, dass der so gute Leute an Bord hat, die auch sowas können. Der hat eine gute Mannschaft. Das merkt man ihm richtig an, dass er da auch stolz drauf ist.
Absolut. Mich hat's nur immer irritiert. Da gibt es ja den Steuermann Barrett Brondon, der wird von Billy Boyd gespielt. Ja. Und der ist aus Herr der Ringe, ja. Das ist einer der Hobbits, ne? Von Frodo halt. Ne?
Das müsste Pippin gewesen sein.
Pippin, genau. Und dann dachte ich so, der ist ja zu der Zeit schon sehr groß gewesen, weil ja die Herr der Ringe-Reihe lief und so. Ne? Und hier spielt er so eine verhältnismäßig kleine Rolle halt, ne? Also man erkennt ihn sofort, er hat auch, glaube ich, es gibt ja diese Szene, wo die alle singen an Bord. Mhm. Ne? Aber es ist eine relativ kleine Rolle. Im Verhältnis zu den anderen Rollen.
Ja, aber er hat zumindest in seiner Position auf dem Schiff, hat er eine recht wichtige Position unter den Mannschaftsgraden. Er ist der Steuermann.
Genau.
Interessanterweise scheint er im Roman, scheint der Steuermann als ein großer Preisboxer, ein massiger Schrank von Mann beschrieben sein.
Aber überleg mal, der muss ja mit dem Ding das Schiff wirklich stoppen. Wahrscheinlich musst du da wirklich einen kräftigen Hans da stehen haben.
Ja.
Das können nur den. Kräftige Dänen.
Ein Däne, genau.
Ein richtig kräftiger Däne. Weißt du? Aber da ist er, ich weiß nicht, ob das so Tür, aber wie gesagt, es hat mich so irritiert, weil ich dachte mir, ey, Billy Boyd, guck an, aber nur so zu der Zeit war, wie gesagt, ja, die Herr der Ringe-Filme das Maß aller Dinge. Und da ist einer aus dem Maincast im Prinzip, einer der Gefährten halt, ne, ist da so einfach an Bord und so, aber hat dann so eine im Verhältnis doch dann eine etwas kleinere Rolle. Aber auch so die anderen Darsteller, auch so die bisschen blass, finde ich, bleibt der erste Offizier. So ein bisschen, der bleibt so ein bisschen blass. Weil natürlich, man gibt dafür Figuren wie diesen, den ganz Jungen, den Schiffsjungen durchaus Raum, die sich da auch beweisen können und
ja,
so.
Ja, das sind nicht Schiffsjungen. Ne? Kommen wir gleich später nochmal. Aber wichtig ist halt der Schiffsarzt. Das habe ich so,
Bethany.
Das ist so die, Paul Bethany, Vision, wenn man, wie ich gerade wieder ins MCU, ins Marvel Cinematic Universe zurückgekehrt ist, da ist es für mich gerade total schwer gewesen, den nicht ohne rote Farbe im Gesicht anschauen zu können. Also Dr. Stephen Maturin und Jack, die haben eine ganz tolle Chemie untereinander. Und da gibt es diese ganz tolle Stelle, auch bei dem Captain's Dinner. Ist ohnehin, diese Captain's Dinner sind so eine ganz tolle Sache. Da geht es nicht gesittet zu, sondern ziemlich raubeinig. Die sind alle ziemlich rotzbesoffen. Am besoffensten ist meistens der Gregor, bist du noch da? Nein, der Gregor ist verschwunden. Da ist irgendwas weg. Moment. Ah, jetzt habe ich was gehört. Gregor? So, der Gregor ist wieder da. Ich habe tatsächlich eine Minute lang vor mich hingeredet, ohne dass der Gregor das gehört hat. Ihr habt es gehört. Jetzt könnte ich den Gregor einfach im Dunkeln lassen, worüber ich gerade geredet habe. Nein, ich wollte erst später zu den vermeintlichen Schiffsjungen kommen. Das sind ja auch, das sind keine Schiffsjungen in dem Sinne, sondern junge Offiziersanwärter. Also in der Mannschaftshierarchie ein ganzes Stück höher. Aber ich wollte gerade noch mal zu dem Captain und dem Schiffsarzt kommen. Und zwar eine ganz bestimmte Stelle am Captain's Dinner. Und ich finde, diese Captain's Dinner sind sowieso eine tolle Sache. Da geht es ja nicht unbedingt gesittet zu, geziert, sondern sehr derb. Die sind alle ziemlich blau in der Regel. Am besoffensten meistens der Captain. Da werden Sprüche geklopft, rumgelacht und gepöbelt. Und da gibt es diese eine Stelle, an der der Captain, an der einer dieser jungen Offiziersanwärter den Captain schüchtern fragt, ob er denn mit Lord Nelson, ob es stimmt, dass er mit Lord Nelson zusammen gedient hat.
Stimmt, ja.
Und dann bittet jemand anderen ihn um eine Anekdote und das geht so ein bisschen hin und her. Und dann bringt Jack eine Anekdote, die etwas schmalzig ist über Lord Nelson, der irgendwas Schmalziges gesagt haben soll. Und alle so, und Jack sagt, ja, also bei jedem anderen hätte ich das für Angeberei gehalten, aber bei Lord Nelson war das echt sowas wie, der Dienst fürs Vaterland ist mein Mantel, ja, ich brauche keinen Mantel, ich friere nicht. Und
geil,
dann,
ne?
Und dann meint, bei dem ist das echt, und dann meint der, dann meint Steven so ganz lakonisch, ja, dann ist Lord Nelson wohl der lebende Beweis, der Gegenbeweis für die These, dass Macht korrumpiert. Das in dem Moment geht das ein bisschen unter, weil das ja eigentlich auch schon eine Spitze gegen seinen Freund, den Captain des Schiffs ist, der ja auch Macht auf dem Schiff ausübt und diese Macht korrumpiert, den Charakter. Und du merkst, wenn man genau hinschaut, Jack bemerkt die Spitze, geht aber nicht drauf ein, weil ihn das schon trifft, ihn sticht sowas. Das kommt dann später in dem Streitgespräch auch nochmal raus. Aber stattdessen erlaubt er sich mit dem Doktor diesen netten kleinen Scherz. Doktor, hier sind diese zwei Würmer auf dem Tisch. Ich habe vergessen, wie die auf Deutsch heißen. Im Englischen sind es Weevils. Zwei so Maden, die im Zwieback sich einnisten, üblicherweise, und die einfach einfach dazugehören. Überall an Bord gibt es die, kriegt man nicht los. These two Weevils. Wenn sie einen dieser beiden Weevils, ich glaube, Rüsselkäfer werden die auf Deutsch genannt, wählen sollten. Welchen würden Sie wählen? Und er sagt, ja, Sie sind hier als Gelehrter. Und dann der Doktor, na gut, wenn Sie mich zwingen, dann würde ich hier den Größeren wählen, der ist stärker und alles. Und dann macht Jack den Witz, der auf Deutsch nicht so richtig gut rüberkommt. Auf Deutsch sagt er, aber in der Marine wählen wir immer den flotteren Käfer und der ganze Tisch bricht in Gelächter aus. Mhm. Im Englischen ist das wirklich eine geniale Stelle. You know, in the service, also im Dienst der Marine, we always choose the lesser of two weevils. Wir entscheiden uns immer für das kleinere von zwei evil, von zwei Übeln. Und er hat noch mal nicht mal das Wort weevils ausgesprochen, da brustet er schon los und der ganze Tisch lacht und alle gucken und lachen und der Doktor guckt so ein bisschen betroffen und sagt, ja, wer dumme Sprüche reißt, der stiehlt auch Frauen das Geld aus der Tasche oder irgend sowas, aber er ist so betreten. Und dann kommt das aber später noch mal zurück.
Das stimmt.
Kleinere Übel wählen, das hat man ein paar Mal, wenn er die Taue kappt, um den Mann zu opfern, um das Schiff zu retten. Dann wählt er das kleinere von zwei Übeln. Und auch später im Gespräch mit Steven im Streichgespräch kommt es auch noch mal genau dahin. Oder dann im Gespräch, dann sagt ihm Steven, du hast mal gesagt, man muss das kleinere von zwei Übeln wählen. Das kommt im Deutschen einfach nicht so gut rüber, weil das Bezug nimmt auf irgendein Gespräch, das aber im Film nicht wirklich stattgefunden hat. Im Englischen sagt er, you have to say, you told me, you have to choose the lesser of two evils. Und das sagt so viel aus über die beiden, über diesen Konflikt, der zwischen den beiden immer vorherrscht.
Dieser Konflikt ist sowieso groß, also dieser Konflikt eskaliert aber nicht, das finde ich das Schöne. Das war das andere, was mich überrascht hat, wo ich dachte, er ist ja kein Tyrann, was er später ja sogar selber sagt, ne? Also die wollen Vorgesetzten, jemanden, der sie führt, aber sie wollen keinen Tyrann halt. Das sagt er ja auch dem Typen, der gemobbt wird, der sich dann umbringt und so halt, ne? Aber ich habe gedacht, die Freundschaft zu seinem Schiffsarzt eskaliert irgendwann und die kämpfen dann gegeneinander und so. Aber das passiert Gott sei Dank nicht, sondern die haben zwei gegensätzliche Meinungen, aber dann sehr viel tief empfundenen Respekt und auch dieses, darf ich offen reden oder wer fragt mich jetzt? Es gibt doch die Szene, wo er ihn fragt, wie ist die Stimmung auf dem Schiff bezüglich meiner Entscheidung? Und er sagte, fragt mich jetzt mein Captain oder fragt mich mein Freund? Naja, gut, dann, ich bin nämlich.
Und er ist wieder weg. Und plopp, ist er verschwunden. So, wir müssen mal wieder Rettung betreiben. Nein. Noch nicht. Wo haben wir den Gregor gelassen? Was haben wir mit dem Gregor getan? Er ist verschollen auf hoher See. Bringt uns doch den Gregor wieder. Jetzt ist er wirklich verschwunden. So, das dauert jetzt ein bisschen. Mann über Bord!
Irgendwo muss ich, glaube ich, mal die Kabel und so hier wirklich austauschen.
Wahrscheinlich,
ja. Gucken wir mal, dass wir das hier durchkriegen. Ne?
So, und jetzt weiß ich wieder nicht, wo wir aufgehört haben.
Ich mache einfach, warte, ich hoffe, das passiert.
Nimmst du wieder auf? Ich nehme auf.
Ich nehme alles wieder auf.
Auf dich bitte.
Ich nehme alles auf mich. Genau das, als er ihn dann fragt, wer ist denn, warte mal ganz kurz. Als er ihn fragt, wer fragt mich? Fragt mich mein Captain oder fragt mich mein Freund? Und er sagt, ja gut, dann halt, ich bin nämlich kein Spion. Nein, dein Freund fragt dich und so. Ja, die Stimmung ist aber nicht so, ne? Und wir hätten vor Wochen umdrehen sollen und das Schiff ist uns total überlegen. Ich sag's dir nur, du triffst hier die falsche Entscheidung, aber die Crew, die verehrt dich halt und du könntest sie damit sehr gut gefährden. Dieses offen Reden, dass er von ihm auch Dinge gesagt bekommt, die er eigentlich nicht hören will, das kann er sich dann durchaus erlauben. Das eskaliert aber nicht so schlimm, dass es unglaubwürdig wird. Also, die haben später ja noch die Situation, wo er unbedingt auf die Galapagos-Insel diese Forschung machen will und er es ihm eigentlich versprochen hat, in der Zeit, in der die da Vorräte aufnehmen und pipapo, da kannst du da hin und kannst deine Forschung machen, du bist dann der Erste, der das betrifft und das Land und die Tiere da entdeckt und dann verwehrt er ihm das ja, weil sie nicht so viel Zeit haben dafür, ne? Weil sie ja das Schiff wieder entdeckt haben. Und dann erst, als er dann, wie du hast das vorhin erwähnt, von dieser Kugel getroffen wurde, die auf diesen Albatros eigentlich geschossen ist und der Schiffsarzt, wie auch immer dieser Winkel passiert ist, ehrlich gesagt, da irgendwie getroffen wird und er dann da verletzt liegt und angeschossen da liegt und selber beschließt, ich möchte mich selber operieren, weißt du, wo die den Spiegel halten und so, denke ich mir so, oh, wie krass, ne?
Und die hatten ja damals auch keine Betäubungsmittel, Laudanum, das durfte, konnte der aber nicht nehmen, weil es ihm betäubt hätte und wenn er dann die Operation nicht hätte durchführen können.
Oh. Ja, es ist wirklich gruselig. Es ist wirklich da hat er ja plötzlich wieder, dann denkt er, mein Gott, mein Freund darf auf keinen Fall sterben und da hat er dann so, als es ihm dann besser geht, dann legen die ja trotzdem nochmal auf der Insel an und dann lässt er ihn ja diese Forschungsexpedition machen. Das ist dann so der Freundschaftsdienst, ne? Weil er dann kurz Angst hatte, seinen besten Freund zu verlieren. Weißt du? Und als er dann gemerkt hat, oh Gott, der hat sich selbst operiert, der wird nicht sterben, wo er dann so halb benommen wieder aufwacht und da tragen sie ihn schon über die Insel zu diesem Zelt und so. Oh, ich dachte, wir wollen uns mal die Beine ein bisschen vertreten lassen und so halt, ne? Deshalb habe ich jetzt doch entschlossen, dass wir hier mal anlegen und so,
das
ne?
Das sind unglaublich viele Mesh-Momente in diesen Stellen. Ja. Allein das Verhältnis zu Steven und Jack zwischen dem Arzt, der eigentlich der Zivilist ist, der nicht nur eigentlich Zivilist ist, also nicht anders als bei Mesh, wo die Ärzte eigentlich nur Zivilisten in grüner Uniform mit einem Pseudorang sind, der ihnen aber eigentlich keine Befehlsgewalt über Soldaten gibt, hat er Doktor ja tatsächlich, ist er ja tatsächlich Zivilist. Er ist Pazifist und Steven ist sein, Jack ist sein Vorgesetzter, der ist Militär, ähnlich wie das ab der vierten Staffel MASH ja Colonel Potter war. Also genau. Das ist so das Verhältnis zwischen Hawkeye und Colonel Potter, die sich gegenseitig respektieren, die sich gegenseitig auch frei halten lassen, aber die auch die Notwendigkeit des Krieges beide einsehen müssen. Und auch Steven sieht sie nicht immer ein und rebelliert und ist renitent und sagt, du hast versprochen, dass ich hier die Forschung betreiben kann. Und Jack sagt ihm, wir sind im Krieg, Doktor, wir können uns nicht ihre Hobbys erlauben. Wir können uns das nicht leisten. Und wird dann auch einmal richtig derb und muss einmal wirklich auf den Tisch hauen. Das ist, da steckt so wahnsinnig viel drin über die Not, was im Krieg notwendig ist, was im Frieden nicht notwendig wäre. Also da steckt sehr viel drin.
Beide Seiten haben so einen Punkt in ihrer Diskussion. Ne? Also man ist nicht so mit der moralischen Überlegenheit, die man dann so bei MASH häufig auch hat und so, ne? Sondern man merkt auch, dass die andere Seite dann auch so einen Punkt hat. Eben. Ne? Also das ist die Gespräche zwischen den beiden auf dieser Ebene sind sehr gut, sehr, sehr stark, sehr, muss man sehr sagen. Gut, ich fand auch, was ich auch witzig fand, war diese Bezeichnung, ich habe es erst nicht verstanden, wo sie immer sagen, man möchte kein Jonas sein. Sie sagen doch mit Jonas, ne, mit der Bibel, und Jonas war der sich seinem Herrn widersetzt. Und auf ein Board möchtest du kein Jonas sein. Und da wird ja immer so über, wie man mit Disziplin dann umgeht. Da ist jemand, der ist ein bisschen renitent, der wird dann erstmal ausgepeitscht vor allen. Sei kein Jonas. Ne?
Und der Jonas, das ist ja, ich weiß nicht, also so wie ich das verstanden habe, war diese Sache mit kein Jonas sein, das kam von der Crew auf. Das kam von diesem alten Crewman auf, der da am Anfang operiert wurde und dann später nochmal von dem Steward. Jonas ist ja aus der Bibel, der Jonas und der Wal. Jonas sitzt im Schiff und lästert Gott und dadurch kommt der Sturm auf und Gott schickt den Wal, der Jonas verschluckt und somit das Schiff gerettet wird, weil sie den Verräter über Bord geworfen haben. Und sie, als sie da in der Flaute liegen, sagen die Mannschaft, wir haben einen Jonas an Bord. Also einen, der Böses tut, der Böses denkt, der die Flaute über uns gebracht hat, der schuld ist. Und sie suchen, der Jonas ist einfach nur ein Sündenbock.
Genau.
Und sie suchen sich als Sündenbock diesen Mr. Hollem aus, diesen jungen, nicht mehr jungen Offiziersanwärter, der annähernd 30 wird, der nicht die Kraft, einfach nicht das Zeug zum Offizier hat, der schon zweimal durch das Lieutenantsexamen durchgerasselt ist, der versucht sich bei der Mannschaft, bei den Mannschaften einzubiedern, freundlich ist, der keine Autorität hat, der mit denen mitsingt und sich lächerlich macht dabei, der aber auch immer wieder das Pech hat, als das Schiff zum ersten Mal auftaucht, das Phantomschiff, hatte er die Wache und hatte aber nicht den Mut, direkt klar zum Gefecht zu machen. Ja. Als der Mast gebrochen ist und der Mann über Bord ging, hat er versucht, auf den Mast zu klettern, um den Mann zu retten, hat es aber nicht geschafft, weil er Angst im Sturm hatte. Und all das macht ihn zum Jonas und die machen ihn zum Sündenbock. Und das kommt bei dem so an, dass der ist psychisch so fertig. Man sieht auch, wie er Angst- und Panikattacken hat, die der Doktor behandeln muss, dass er am Schluss diesem Mobbing unterliegt und als Jonas, sich selber als Jonas sieht, eine Kanonenkugel nimmt, sich nochmal von seinem Freund, dem anderen Unteroffizier, über den wir unbedingt noch später reden würden.
Der sich nett ihm gegenüber verhält.
Lord Blakeney, über den müssen wir reden. Eine der tollsten Figuren in dem ganzen Film ist dieser junge Lord Peter Blakeney. Er verabschiedet sich von dem, sagt, sie waren immer nett zu mir, nimmt die Kanonenkugel und springt einfach über Bord und du siehst den im Meer versinken. Und
In die Dunkelheit hinabgleiten mit dieser Kugel. Er hat die Kugel wohl festgehalten und siehst das Gesicht immer mehr, wie es in die Dunkelheit abgleitet. Das ist sehr krass.
Wahnsinn.
Sehr, sehr krass. Und da ist es auch übrigens, danach gibt es ja eine Trauerfeier für ihn am nächsten Tag. Und da kriegt er der Captain die Bibel gereicht und macht die Bibel auf. Und da landet er bei dieser Stelle mit Jonas, also Jonam und der Wal. Und er macht sie einfach nur zu und erzählt was anderes.
Ich glaube, der kriegt die Bibel geöffnet gereicht.
Das ist genau.
Stuart ihm die Bibel Karte schon an der Stelle öffnet und ihm das reicht mit dem Hinweis, hier, rede mal über den Jonas, weil der Stuart ja einer von denjenigen war, der das vorangetrieben hat, das Mobbing, die Sache mit dem Jonas. Ja.
Genau, der und, macht sie einfach zu und erzählt was anderes. Also, oder, ne? Das ist sehr stark. Das ist wirklich stark, muss man echt sagen. Das ist auch auf einer Metaebene sehr, sehr stark halt, ne? Aber der Lord, den du gerade erwähnt hast, der kleine Junge, ne? Das ist ja fantastisch, oder?
Unglaublich.
Das ist fantastisch, oder?
Das war, den Namen habe ich hier, Max Perkis. Max Perkis, das war seine erste große Rolle, war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Also, der Lord. Na, und der hat, bis dahin hat er gar nicht groß Theater und Schauspielerei eher so als Hobby betrieben, na gut, bei einem 13-Jährigen.
Ja, ja,
und
klar.
Hat dieses Casting mehr aus Jux mitgemacht und ist dann aber erst während der Dreharbeiten hat Peter Weir entdeckt, was in dem Jungen alles steckt, was in dem für schauspielerische Qualitäten stecken. Und der hat dann immer mehr Rollen bekommen. Ganz am Anfang, und den muss man beschreiben, das ist ein kleiner Junge, der ist nicht groß, auch nicht für sein Alter ist der nicht groß. Ein liebes Kindergesicht, so ein Engelskindergesicht. Kindergesicht mit blonden Locken und einer hohen Stimme. Den würdest du, wenn, dann eher noch für jünger halten, als er tatsächlich ist.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und der ist einer von vier oder fünf, ich habe am Anfang immer gedacht, Kadetten. Aber das sind tatsächlich keine Kadetten mehr, sondern das sind Midshipmen, heißen die. Das ist der Rang. Das hat ursprünglich kommt dieser Rang aus der Lage ihrer Quartiere an Bord des Schiffs. Das heißt, die hatten ihre Quartiere in der Mitte des Schiffs. Die Offiziere waren im Achterdeck, die Mannschaften im Vorderdeck und die Midshipmen in der Mitte. Und das war zu der Zeit, als das gespielt hat, im frühen 19. Jahrhundert, waren das Offiziersanwärter, die die Aufgaben von Unteroffizieren ausgeführt haben, also auch Autorität hatten und eben als auch Kommando, also Autorität, ich suche gerade nach dem Wort, diese Autorität über die anderen Befehlsgewalt.
Per Geburt so. Quasi. Ja.
Ja, nicht unbedingt per Geburt, nur denn er ist zwar ein Lord, er ist also der Sohn eines Earl oder was auch immer, aber er das macht ihn nicht automatisch zum Offizier. Er ist vielleicht Offiziersanwärter, musste jetzt nicht als Schiffsjunge anfangen, konnte direkt als Kadett anfangen. Wir sehen ja auch kleinere Schiffsjungen noch, die wirklich nur Schiffsjungen sind. Also später die Mannschaft, Matrose und so, den Mannschaftsdurchlauf, also den Karrieredurchlauf über Matrose und so machen. Und ich nehme an, dass jemand, der von Geburt an adlig ist, nicht als Schiffsjunge anfangen musste, sondern vielleicht dann tatsächlich als Kadett direkt in die Offizierschule kam. Mhm. Der muss aber trotzdem das ganze Handwerk lernen. Das heißt, die Midshipmen bekamen an Bord Unterricht in Navigation, in Mathematik, in allem, was die für Kartenkunde, Kartografie brauchten. Also die Stelle, wo der Captain den Jungen beibringt, wie man mit dem Sextanten umgeht. Das gehörte tatsächlich zu deren Ausbildung dazu. Und die waren tatsächlich alles so jung.
Das hat es sogar in den Trailer geschafft, auf die Stelle, wo er dann sagt, und jetzt dreht euch dreimal, das bringt Glück.
Ja.
Die mussten sich ja dann drehen, das ist eigentlich eine witzige Szene, die hat es wirklich in den Trailer geschafft, wo die da alle stehen mit den Sextanten rausgucken und dann so, und jetzt dreht ihr euch alle, klopft einfach hier mal auf Holz und so, und dann so ein bisschen Tradition und so
weiter. Und es sind halt
das
Jungs.
Ist schon geil.
Es sind Jungs und die brauchen auch den Spaß, den Jungs haben, als es später auf dem so kalt wird, dass auf dem Schiff Eis und Schnee liegt, dann sind die Jungs dabei, machen eine Schneeballschlacht, weil es Jungs sind. Das ist
ganz genau.
Toll.
Ganz genau. Und das wird auch durchaus, da wird auch Platz für gelassen. Mhm. Also der Captain merkt auch, dass das wichtig ist, den Kids das dann quasi zu geben. Ne? Du weißt ja deshalb auch den Spruch, surprised, wie jeder weiß. Fand ich auch irgendwie in Deutsch ein Spruch so ganz niedlich. Surprised, wie jeder weiß. Was übrigens auch total krass ist, Russell Crowe, der übrigens diese Haare ist einfach unfassbar, er sieht so toll aus mit dieser Frise.
Diese blonde Mähne.
Wenn die sich später als Walfänger verkleiden, ist so großartig.
Wenn er die offen trägt, es ist
Ich finde aber, Russell Crowe ist in der deutschen Synchro noch einfach 5 Stufen härter als im Original. Die deutsche Stimme von ihm ist Gold. Also die, also das ist wirklich ein Glücksgriff. Diese deutsche Stimme von Russell Crowe ist fantastisch und die gibt dem Film nochmal so eine zusätzliche Gravitas. Aber was richtig geil ist, ist dieses Violine lernen, was sie machen mussten. Musste er und Aubrey ja wirklich lernen. Russell Crowe, Bethany, beziehungsweise Paul Bethany, den wir ja unter anderem hier, weißt du noch, die Hexenserie. Und so, ne? Also von Marvel, er ist ja hier,
er ist Vision spielt er aus denn? Wanda, Vision, er ist Wanda Vision, Vision genau. Und den Avengers und all dem.
Richtig,
ganzen.
Genau. Die mussten das ja lernen und Russell Crowe hat gesagt, das Lernen der Violine war das Härteste, was er je für einen Film lernen musste. Und die waren aber, das war auch so aufwendig, aufwendiger zu lernen als die Kampfchoreografien noch. Und das war so krass, dass sie am Ende, gerade am Ende, wenn die zusammenspielen, sieht das so echt aus. Ja. Weißt du, das sieht wirklich so echt aus, weil diese Musik so rein eingebettet ist, auch in die Szenen, die wir zu der Zeit sehen und so, also ja, diesen Szenenüberschnitt. Ja. Und das muss ich sagen, man sieht, es sieht wirklich 1A top aus. Mhm. Also sie spielen auch am Ende viel besser zusammen als am Anfang. Es gibt ja so 2 Szenen, wo sie das machen. Und am Anfang ist es so, merkst du fast schon so ein kleines Gegeneinander. Weißt du, es ist so symbolisch und so. Also sind sie nicht ganz synchron. Und am Ende siehst du denen die Spielfreude wirklich an.
Ja, 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 ja.
Und das ist toll. Also diese Szene übergeleitet dann in das andere Schiff, was dann vom vermeintlichen Captain doch wieder gekapert werden wird, wahrscheinlich. Und so diesen Überschnitt zu der Surprise, die sich kampfbereit macht, die ist toll. Das ist großartig, diese Sequenz.
Stimmt.
Auch das Lied ist super, was er spielt. Und diese Violine, die sie dann so zwischen umgreifen, zwischen mit Violine und es wie eine Gitarre verwenden, ist
zwischen
großartig.
Zupfen und streichen und dann ihre Instrumente aber wie Gitarre halten. Ich weiß nicht, ob das historisch ist. Ich weiß auch
das habe ich mich auch gefragt.
Gerade nicht, welche Stücke das sind. Es sind klassische Stücke. Man kann jetzt in der Playliste nachschauen, habe ich aber vergessen. Aber das sieht schon toll aus.
Absolut großartig.
Ich möchte nur, ich war ja noch nicht fertig mit dem Jungen.
Mhm.
Zu dem, dem möchte ich unbedingt noch länger, etwas länger bleiben. Midshipman Lord Peter Blakeney. Der verliert ganz am Anfang des Films einen Arm. Und das ist schon eine so harte Szene. Direkt am Anfang, als die unter Beschuss geraten, wird er getroffen. Das heißt, sieht erstmal gar nicht so spektakulär aus. Man sieht, er hat Schmerzen, er hat Blut am Arm oder die Hand und es stellt sich heraus, der Arm ist gebrochen. Er liegt dann in der Krankenstation und allein von diesen OPs, die der Arzt macht, wenn da nicht sofort bei Mesh-Affinen sofort alle Glocken aufgehen, weil das sind wirklich diese Operationen, die der Doktor durchführt.
Ja.
Das ist ein Feldscheer, das ist ein Militärarzt, aber jemanden, der es halt kann, das ist nicht Frank Burns, das ist Major Winchester.
Richtig.
Der wirklich was drauf hat. Und der hat aber zu der Zeit sind die Möglichkeiten trotz allem eingeschränkt. Wenn sich eine Wunde entzündet, dann entzündet die sich. Die haben noch keine Handschuhe, keine Masken, da gibt es keine Sterilisation. Und bei diesem Jungen, Lord Peter Blakeney, Mr. Blakeney, er wird ja die ganze Zeit nur Mr. Blakeney genannt, er wird eigentlich nur ein paar Mal mit Lord angesprochen, wenn er eher privat gerade ist. Aber im Dienst ist er Mr. Blakeney. Bei dem entzündet sich der Arm und der Doktor muss den Arm amputieren. Ein 13-jähriger Junge. Ja, und da gibt's ja außer Laudanum auch keine Betäubung oder so, also keine Narkose. Und er muss dann auf ein Stück Holz oder ein Stück Leder draufbeißen während der Amputation. Oh.
Krass, ne?
Und Max Perkis hat gemeint, er hat sich auf die Szene dieser Amputation vorbereitet. Das wurde in 2 Takes gemacht. Und das muss den auch wirklich mitgenommen haben. Er hat sich vorbereitet, indem er sich den Tod eines Familienfreundes ins Gedächtnis gerufen hat. Und ich möchte gar nicht wissen, was das mit einem macht in so einem Moment. Wie man danach einfach erstmal seelisch komplett im Arsch ist. Ein 13-jähriger Junge. Wahnsinn. Und dann hat dieser Mr. Blakeney den ganzen Rest des Films nur einen Arm. Natürlich hat er nur einen Arm, der kann ja den.
Ja,
ich meine, okay. Aber das sieht so toll aus. Wie Lord Nelson ja auch nur einen Arm hat, der kriegt direkt vom Captain das Buch. Der Captain kommt ans Krankenlager, bringt ihm ein Buch mit, schenkt ihm ein Buch hier, ein Buch über Lord Nelson. Sie lesen doch gerne und das scheint den Jungen zu inspirieren. Und der berappelt sich auch ganz schnell wieder. Der lässt sich nicht unterkriegen. Der übernimmt am Ende sogar noch das Kommando, als das andere Schiff geändert wird. Bleibt er bei der Mannschaft zurück, übernimmt das Kommando über die Kanoniere und übernimmt dann auch das Kommando genau. über das Schiff und führt das Kommando, führt seine Leute in den Kampf.
Das macht er sogar richtig gut, indem er auch sagt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, er sagte, macht euch bitte alle eure Kopfbänder, eure Kopfstirnbänder um den Arm. Mhm. Ihr müsst alle ein schwarzes Tuch um den Arm haben, damit wir euch im Durcheinander, im Kampf, ihr euch gegenseitig erkennt, wer ihr seid. Also damit man, wir sind hier Nebel und Kampf und dann die Kanoniere und da gibt es eine Menge Qualm, man sieht nicht so viel, es ist alles eng und gedrängt. Und wenn ihr die Dinger am Arm habt, dann könnt ihr euch schnell, ihr wisst, wo ihr hingucken müsst, ist das einer von uns oder nicht, total clever.
Dialog, sagt um den rechten Arm, das ist der Steuerbordarm und der Matrose meint, der Arm, den sie nicht haben. Und er, Unverschämtheiten, bitte, aber du merkst, wie familiär die in dem Moment, wie freundschaftlich die mit ihm umgehen, weil er ist natürlich ein kleiner Junge und so ähnlich freundschaftlich, aber ein bisschen flapsig gehen die natürlich auch mit den Schiffsjungen um, aber du merkst, da wird nicht der Schiffsjunge dann gequält und gehänselt, sondern die sind alle eine große Familie, die sind alle eine große Gemeinschaft und die haben den Respekt vor dem jungen Unteroffizier, vor dem jungen Midshipman, aber natürlich ist es auch ein Junge und man nimmt sich so ein bisschen, das nimmt dem Ganzen ein bisschen die Spitze einfach aus solchen Szenen.
Ja.
Aber er hat ja noch eine ganz andere Seite. Er ist auch ein interessiert an der Naturforschung. Er freundet sich mit Steven an und interessiert sich für dessen Forschung. Allein wie er dann mit unbeholfener linker Hand, weil er ja vorher Rechtshänder war, Skizzen und Zeichnungen und Notizen über die Insekten, die er gefunden hat, anfertigt für den Doktor. Und der Doktor, der lernt die Wissbegier und den wissenschaftlichen Eifer des Jungen wirklich so weit schätzen, dass er ihm dann später auf Galapagos sagt, also der begleitet ihn dann auch auf der Insel, wenn wir irgendetwas finden, begleiten Sie mich als Co-Entdecker in die Royal Society. Das heißt, dieser Junge ist nicht nur ein hervorragender Offiziers, Anwärter, sondern der hat auch noch Fähigkeiten, die ihn weit darüber hinaus, der Absolut. Wäre auch fantastischer Naturforscher, der hat wirklich, wirklich Fähigkeiten.
Der trifft auch Entscheidungen. Der trifft Entscheidungen, wo er dann sagt, als sie das Schiff da entdecken und dann ganz schnell zu der Surprise zurück müssen, sagt er, hier, wir lassen das stehen, trag ihn bitte. Er ist nicht, weil er kommt ja nicht, der Schiffsarzt kommt ja nicht schnell genug hinterher, weil er diese Verletzung hat und er humpelt ja. Die müssen aber schnell diese Beobachtung dem Captain mitteilen. Mhm. Und dann sagt er zu ihm, trag ihn bitte. Dafür müssen sie ja die Käfige mit den Tieren, die sie da gefangen haben, zur Untersuchung da zurücklassen. Und da fand ich es auch so eine sehr nette, menschliche Szene, wo er sagt, mach aber die Käfige auf.
Das ist der Arzt, der das sagt. Aber der Arzt sagt ist mir das, auch genau. so gegangen. Und es ist schon ein bisschen tragisch, weil Steven so darauf aus war, seine Naturforschungen auf den Galapagos-Inseln zu betreiben. Du hattest Charles Darwin erwähnt, der dann erst 50 Jahre später tatsächlich die Galapagos-Inseln besucht hat. Also das wäre quasi der Charles Darwin gewesen. Es ist auch die Frage, ob Steven tatsächlich Evolutionist war, ob der schon auf dem Niveau von Charles Darwin, weil es gibt diesen einen Moment, wo der Junge ihn fragt, hat Gott diese Wesen, diese Tiere so geschaffen, dass die sich so verändern, dass sie sich anpassen, diese Tarnung der Insekten. Und der Doktor sagt, ja, natürlich hat Gott sie so geschaffen, aber ich frage mich auch, also hat Gott dafür gesorgt, dass sie sich so verändern, aber ich frage mich auch, ob sie sich selbst so verändern. Das heißt, das sind die Anklänge der Evolutionstheorie schon. Aber eben noch nicht so weit, dass er entweder aus Vorsicht oder weil die Überzeugung noch nicht da ist, dass er quasi Gott aus dem Spiel nehmen will. Das, was später bei Charles Darwin ja zu diesen großen gesellschaftlichen Umbrüchen und wissenschaftlichen Umbrüchen geführt hat.
Ja, auch da ist auch die Sache, wo er sagt, ja, hier, die gehen übrigens ins Wasser. Nein, nein, die können nicht ins Wasser gehen. Gucken Sie doch mal durch das Fernglas und so, wo er dann sieht, wie das eine von den Tieren dann auch wirklich ins Wasser geht. Und er sagt, jetzt haben wir ja zwei fremde Tierarten, zwei neue Tierarten entdeckt und so.
In zwei Minuten.
Deshalb will er da ja unbedingt auf diese Insel drauf und so halt, ne? Und als der Captain ihm das erst verwehrt und ihm dann erst ermöglicht, nachdem er angeschossen wurde, weil er ihm so einen Freundschaftsdienst machen möchte, das ist schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Übrigens noch, ich würde übrigens noch mal was zu der Beziehung vom Captain und dem Schiffsarzt sagen. Mhm. Ich mag auch, dass wenn er zu ihm in sein Quartier kommt und sagt, ich habe dich als Freund in mein Quartier gebeten.
Ja.
Felo, ich habe dich als Freund in meinen Podcast gebeten. Das ist doch toll, oder? Ich finde das eine sehr schöne Beschreibung, so um das gleich klarzustellen, warum er da ist. Ich habe dich als Freund in mein Quartier gebeten und jetzt können wir eine intensive Diskussion über Tyrannen und Führung halten. Und dieser ganze Dialog der beiden, wo es die Abgrenzung zu Führung und Tyrannei und so, und es muss Menschen geben, die anderen Menschen sagen, was sie tun sollen und pipapo, sehe ich nicht so und blablabla. Das ist schon ein sehr deeper Dialog, den die beiden führen. Ja.
Überhaupt das Quartier des Captains, das möchte ich gerade auch noch unbedingt ansprechen. Als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Design-Gag, das wäre irgendwie in der Inszenierung, dass der Captain aufsteht und auf seine Tür zugeht und vor ihm die Wände weggeklappt werden und er durch das Unterdeck marschiert, wo gerade die Kanonen fertig machen. Ich dachte, ist das jetzt hier Theaterspiel auf einmal, eine Theaterbühne? Aber tatsächlich war das so, als auf den kleineren Schiffen das modular war, dass das Quartier des Captains modular vergrößert und verkleinert werden konnte, um als Mannschaftsdeck weiter zu fungieren. Und im Quartier des Captains steht auch mindestens eine der Kanonen. Das heißt, wenn der Captain nicht in seinem Quartier war, wurde der Raum genutzt als Unterdeck, als Kanonendeck. Und dann wurden die Wände einfach entfernt und der konnte da durchgehen.
Ich habe das erst beim zweiten Mal kapiert. Ja. Ich habe den Film mir zweimal angesehen. Beim ersten Mal dachte ich, ob das ein Filmfehler gewesen ist, dass die dann plötzlich diese Türen vor ihm so aufgezogen haben und zwei Leute gehalten haben. Ich dachte, das sieht wirklich aus wie ein Theaterset.
Ja, ja.
Aber so beim zweiten Mal dachte ich mir, nee, das ist schon Absicht gewesen, das so zu inszenieren. Weil das ja sein Walk durch das Schiff ist halt. Genau. Ne? Das ist ja relativ am Anfang noch halt von dem Film.
Ziemlich am Anfang. Ja. Also man sieht auch dieses Unterdeck, da sind die wirklich alle, da liegen die am Anfang, die Matrosen alle in ihren Hängematten dicht an dicht. Du siehst die wie Backe an Backe. Da sind die Tiere, die da an Bord sind, da sind die Kanonen, da ist alles an diesem einen Deck. Und da ist eben auch das Quartier des Captains am 8. Deck und was auch vergrößert und verkleinert werden kann, je nachdem, ob der Captain sich alleine oder in dem Quartier aufhält oder sie zu zweit sind oder ob er dann sein Captain's Dinner hat und da eine größere Gruppe einlädt, dann wird da dementsprechend dann auch ein anderer Tisch aufgestellt und das wird immer alles weggeräumt, wenn es gerade
aber das macht auch Sinn.
Ja.
Ja, das macht auch Sinn. Platzsparend.
Es ist eine ganz kleine, enge Welt und da musst du wirklich alles an Platz einsparen, wo es nur geht. Und das merkst du an dem ganzen Film. Alles ist eng, alles ist klein, alles ist vom Platz beschränkt, wie diese Schlacht am Ende. Ja. Alles immer auf kleinstem, engsten Raum, aber in der unendlichen Weite des Ozeans. Das ist dieser Widerspruch an diesem in dieser kleinen hölzernen Welt. Steven nennt das hölzerne Gefängnis. Man ist auf engstem Raum mit unglaublich vielen Leuten eingesperrt und um einen herum ist aber nichts. Die große Weite, der riesige endlose Himmel, das endlose Meer. Man ist aber wie in so einem Käfig mittendrin. Das ist so ein toller Widerspruch, der lässt sich hier an ganz vielen Bildern eher erspüren, als dass es einem gesagt wird.
Es ist wirklich Mikrokosmos der Film. So ein bisschen, ne? Ja. Es ist so. Eine ganz kurze kleine Szene. Die haben doch irgendwann diesen Deal mit diesem anderen, mit diesen Handelsleuten, wo die so Sachen aufnehmen und so, ne? Und die bieten ja offensichtlich auch Frauen an. Da ist dann so eine kleine Szene, wo du siehst in dem Boot, wo er sagt, wir müssen den Handel, wir müssen weiter, das Schiff,
das
die haben
das
Schiff
gesehen. Das ist auf einer der Inseln, auf denen vorher Captain Cook, also man denkt da an die Meuterei auf der Bounty. Ich denke da an die Version mit Mel Gibson und mit Mel Gibson als
Anthony Hopkins
und dem Film mit den unglaublich vielen nackten Brüsten, die man bei Charles Lawton-Version noch nicht sehen bekommen hat. Und hier sind die alle doch recht züchtig mittlerweile bekleidet.
Absolut. Aber da ist auch wirklich nur diese kleine Szene, wo diese Frau mit diesem, ne, diese hübsche Frau dann mit diesem, hier mit dem Sonnenschirm dann im Boot sitzt und so hochguckt. Und da guckt er ja nur kurz runter und nickt so
der Captain,
und so.
Ja.
Und ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie was, dass er gesagt hat, wissen Sie was? fahren wir erst in 10 Minuten.
Denn ich brauche maximal 5.
Nee, er nickt ihr nur so zu und da dachte ich wieder an dieses The Toast to Wives and Sweethearts und ja. So halt. Ne?
Du siehst den Captain an, da ist schon die Versuchung, ist schon da, aber der Dienst und die Pflicht sind größer, aber das geht ihm durch den Kopf. Der ist da auch nicht gefeit gegen die Versuchung und das ist so ein schöner, kleiner, ruhiger Moment, der halt dann doch was ganz anderes ist als Meuterei auf der Bounty, als Mel Gibson, der sich da komplett entgleisen lässt.
Also das Beste ist wirklich der Blick von Russell Crowe in dem Moment, dieses okay, dann gehen wir mal weiter, Leute. Mir reicht die Erinnerung. Du Scheuermann, wecken Sie mich kommen Sie in 20 Minuten und ich brauche unbedingt die Türen wieder bei mir im Quartier. Um Himmels Willen, bringt mir bloß die Türen.
Und ich musste an den Abort denken. Nach der Schlacht sind sie ja auch im Quartier des Captains und machen Pläne und du siehst aber, wie die Wände noch gesplittert sind und der Captain geht einmal rüber in sein Abort und sieht, wie das die Sitzfläche und das Sitzloch total gesplittert ist und man merkt, der wird sich also in nächster Zeit erstmal verkneifen müssen, sich auf sein Captain's Klo zurückziehen zu können.
Das ist total super, wenn man sagt, man wäre ja am anderen Schiff nicht gewachsen, es ist viel schneller, besser, größer, moderner und er sagt, und das Schiff ist ja schon ein bisschen betagt. Mhm. Und er sagt, das ist nicht betagt und er streichelt es dann so, streichelt dann so die Wanken oder so die das Holz und dann siehst du, das Holz ist auch zum Teil zersplittert und kaputt in diesem Besprechungsraum oder und er sagt dann, es ist ein Best-Ager, es ist im besten Alter, das Schiff hier. Es ist so wie ich hier im besten Alter. Deshalb hatte ich mit dem Alter so ein bisschen gehadert, ob er so Mitte 30 ist, weil er bei dem anderen Offizier ja sagt, sie sind Ende 20 und sind noch kein Unteroffizier. Das ist ja schon spät. Könnte aber trotzdem sein, dass es so hinkommt mit Mitte 30 ungefähr so. Ne?
Naja, du fängst ja so eine Karriere tatsächlich sehr früh an, wenn man es an den Jungen sieht. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich das hinzieht. Und wenn du erstmal Captain bist und nicht nochmal zum Admiral aufsteigst, oder auch Captain ist ja noch nicht das Ende, da gibt es ja noch sehr viele Möglichkeiten, dann kannst du auch Captain bis ins hohe Alter, bis ins Pensionsalter sein. Das war eher das, was ich meinte mit noch relativ jung. Aber der hat natürlich auch die ganze Laufbahn schon hinter sich, dürfte aber vom Alter her eher noch am Beginn seiner Captains-Karriere sein. Oder zumindest so weit, dass er schon Captain ist und nicht mehr eben Master and Commander.
Du weißt ja nicht, aber das muss man ja auch in Bezug zur Lebenserwartung setzen.
Das auch, ja.
Aber vielleicht war es der letzte Tag, wo er Lieutenant war, als der Film anfing. Und der erste, also letztmögliche
Lebenserwartung. Weil es ist natürlich auch hart, Kinder auf dem Schiff zu sehen. Das ist ja auch so eine Mesh-Sache, Kinder im Krieg. Man kennt das aus MASH immer, oh Gott, das sind alles Kinder, an denen wir da operieren. Und wir kriegen ja auch am Ende dann unter den Gefallenen, sehen wir, dass auch einer dieser jungen Midshipsmen, sondern der andere, der da auch schon sehr viel eigenes Kommando bis dahin bekommen hat.
Zweite Geilige.
Dass auch der unter den Gefallenen liegt. Also es sind Kinder unter den Gefallenen, Kinder unter den Soldaten, Kinder in diesem Krieg. Und auch die Schiffsjungen, die ja noch mal viel kleiner sind, die vielleicht nicht mal 10 Jahre alt sind, die sind mitten auf dem Schiff, die werden aber, sagt der Captain auch so, die Schiffsjungen und alle jetzt unter, die hier nicht sein müssen, unter Deck, die werden in Sicherheit gebracht, aber auch es sind trotzdem Kinder auf einem Kriegsschiff. Das ist aber zu einer Zeit gewesen, als sowas nicht unüblich war, als man sich über sowas wenig Gedanken gemacht hat. Und man darf auch nicht vergessen, das Leben an Land wäre für die Kinder halt kein bisschen weniger beschwerlich, kein bisschen weniger gefährlich gewesen. Tatsächlich war der Dienst auf einem Kriegsschiff häufig gar nicht so gefährlich, so extrem, wie das jetzt hier ist.
Weil es komprimiert ist halt gewesen. Ne?
Ja, weil viele Kriegsschiffe häufig gar nicht in Kampfhandlungen verstrickt waren. Wenn zum Beispiel ein Schiff Teil eines Kordons war, der eine Insel abgeschottet hat, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, also wie so ein Sicherheitskordon, dass andere Schiffe nicht durchbrechen konnten, dann haben die auch nie Kampfhandlungen gesehen.
Ja, natürlich.
Und dann war das wahrscheinlich sogar noch vergleichsweise sicher, vor allem, weil die halt auch ein gesichertes Einkommen und Auskommen hatten und nicht verhungern mussten. So gesehen genau. War also der Dienst an Bord eines Schiffes für einen Jungen eher etwas, was man angestrebt hat.
Ja, das wird auch so gewesen sein und so. Sie erzählen ja auch, dass der Krieg jetzt erst so richtig in die Meere getragen wird halt, ne, und so. Also es ist auch noch nicht ganz so weit halt, ne. Was ich auch noch schön fand, ist, es gab ja noch die Szene mit diesem Walfänger, dem sie zwischendurch begegnen, der, wo es heißt, dass ein Teil der Crew von dem anderen Schiff als Geisel genommen wurde. Und dann kommen sie ja später auf diese Taktik, dass sie ihr Schiff als Walfänger quasi verkleiden und sich so ausgeben, damit sie als leichte Beute oder leichte Prise gesehen werden. Und da wird ja bei dem Angriffsplan auch gesagt, ein Teil des Angriffsplans ist ja, die gefangenen Walfänger unten zu befreien, damit die mitkämpfen können. Ne? Das finde ich auch clever. Es wird so in so einem Nebensatz gesagt, weil einer bekommt speziell den Auftrag. Ja, du besorgst, du gehst nach unten, da werden die irgendwie die 30 Walfänger eingekerkert haben, die befreist du. Die kämpfen dann, das ist dann quasi die stille Reserve und so. Also das wird so in so einem Nebensatz gesagt, aber das finde ich nochmal sehr clever, dass darauf Bezug genommen wird und macht auch taktischen Sinn.
Ja, halt, stimmt. Ne? Ich hoffe nur, dass die nicht für den Feind gehalten worden sind, weil die keine schwarzen Armbänder haben.
Ja. Schnell nochmal hier. Ihr müsst alle so ein Kopftuch, das coole Kopftuch tragen. Was? Es muss ein bisschen visueller sein. Weißt du, wir tragen alle so einen Federschmuck.
Aber ich möchte noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, ich glaube, wir sind schon ziemlich bald am Ende.
Ja, denke ich auch.
Eine Sache, die mir in diesem Film auch wichtig ist, weil das etwas ist, was wir bei MASH auch ein paar Mal erlebt haben, was wir aber auch aus Star Trek immer so kennen, diese Sache mit den Offizieren und der Mannschaft. Wir kriegen, oder sowas wie Lower Decks, die niederen Ränge, die oberen Ränge, die Offiziere. Bei Lower Decks frage ich mich immer, ist ein Ensign eigentlich wirklich der niedrigste Rang an Bord des Schiffes? Gibt es da keine Mannschafts-, keine Crewmen, keine Enlisted? Ja. Scheinbar nicht. Hier ist es nun mal so, dass die Midshipmen, das ist ja quasi wahrscheinlich das Äquivalent zu einem Fähnrich, zu einem Ensign, durchaus nicht der niedrigste Rang sind. Darunter sind ja noch die die Mannschaftsränge. Und eben dieses Miteinander, diese Dynamiken zwischen den Rängen, es wird ja auch, der Captain sagt das zu Mr. Hollum, sie dürfen sich nicht mit den unteren Rängen anfreunden, die müssen sie als einen Vorgesetzten erleben. Das ist in Star Trek immer so ein bisschen verschwommen, weil man es einfach zu selten wirklich erlebt. Da hast du immer das Gefühl, das ganze Schiff besteht nur aus Offizieren.
Ja, ja.
Und in MASH kommt das immer wieder mal vor. Da hat man Igor, da hat man Sergeant Sale, da hat man eben auch Radar und Klinger. Und da gibt es diese eine Folge, in der Radar durch einen Zufall zum Lieutenant befördert wird. Und der ganz große Probleme damit hat, weil seine alten Kameraden aus den Mannschaftsrängen ihn auf einmal dissen und nicht mehr mit ihm zu tun haben wollen und sich vor ihm salutieren. Und er merkt, er ist hier auf einmal außen vor. Er ist unglücklich, weil er jetzt zum Offizier gemacht wurde, obwohl er das nicht will. Und er jetzt so zwischen den Fronten steht und dann am Ende wieder zum Corporal zurückgestuft werden will. Und das ist auch etwas, was mir hier wirklich auch wieder aufgefallen ist, dass dieses Untereinander der verschiedenen Ränge, es kommt hier nochmal viel deutlicher zuvor, aber eben nicht, wie das jetzt bei Meuterei auf der Bounty wäre, mit einem eisernen Captain, einem Tyrannen.
Er ist halt kein Tyrann, ja.
Sondern es ist eine komplexe Gesellschaft mit komplexen Gruppen, mit verschiedenen Gruppen, die alle ihre eigenen Bereiche und Befugnisse und Ränge und das untereinander haben, das auch sehr empfindlich ist und gestört werden kann, wie zum Beispiel, dass dieser Midshipman Mr. Hollum versucht, sich anzubiedern, dadurch aber eigentlich eher erreicht, dass er nicht respektiert wird, dass er gedisst wird.
Genau.
Auch als dann der Matrose, der ihn anrempelt und ihn nicht grüßt, dann ausgepeitscht wird. Das ist auch eine ganz schlimme Szene und das nimmt den Mr. Hollum auch mit. Und anschließend sieht man, wie er durch das Unterdeck geht und ihn alle grüßen, aber so richtig böse, ironisch ihn grüßen und ihn das total fertig machen.
Ja, das ist auch gemein. Das ist auch wirklich, aber das ist auch wirklich nicht die richtige Zeit dafür, glaube ich, so sensibel und so zu sein halt, auch in so einer Konstellation. Aubrey ist halt auch ein bisschen mehr Kirk als Picard, muss man sagen, von seiner ganzen Art. Ist er definitiv mehr Kirk als Picard. Er sagt ja auch, den er auspeitschen hat lassen, weil er so respektlos war und ihn angerempelt hat. Er sagte, das war der Typ, mit dem ich die Taue durchgeschnitten habe oben. Ne? Ich habe neben ihm gestanden. Wir haben zusammen einen Kameraden, der beliebt war, das sagt er sogar, der sehr beliebt war, in den Tod geschickt, damit wir gerettet werden. Denn mit dem habe ich auch eine Verbindung. Der hat mit mir zusammen da gehackt und so. Ne? Trotzdem habe ich es tun müssen, weil es getan werden musste nach seiner Definition. Mhm. Ne? Ein Führer ist hier. Es sind halt bei so einer Navy, das ist wahrscheinlich realistischer, gerade auch zu der Zeit, wie es abgeht, als es bei Star Trek ist. Ja. Da brauchst du eine klare Kommandohierarchie, die nach unten geht und, ne, weißt du, wie es ist? Weißt du, wie führen, wie Fahrrad fahren zu der Zeit? Nach oben ducken, nach unten treten.
Ja, leider halt, tatsächlich. Ne? Das ist realistisch zu der Zeit gewesen.
Ja,
aber klar. Der Film zeigt halt auch, dass das geht, ohne dass da ein Tyrann unmenschlich und grausam sein muss. Also es wird einem gezeigt, das, was man in jedem anderen Film als unmenschlich und grausam empfinden würde, so ein Auspeitschen, dass das zwar schlimm ist und heftig und auch von allen als schlimm bezeichnet wird. Es ist sogar einer der jungen Midshipmen, der da dabei in Ohnmacht fällt, als er das Auspeitschen sieht. Das wird auch vom Captain als schlimm betrachtet, aber es wird vom Captain auch als notwendig betrachtet. Und so schlimm man das fühlt, man erkennt diese Notwendigkeit, auch wenn man es nicht gut finden will und nicht gut finden kann. Aber das schafft dieser Film, tatsächlich einem sowas auch noch zu vermitteln. Das ist, finde ich, ganz großartig.
Es ist ja nicht nur die Disziplinierung des einen Crewmans, sondern es ist ja eine Botschaft für alle anderen. Deshalb machen die das ja öffentlich.
Ja.
Ne? Das gibt ja den Grund dahinter. Das macht es noch härter, aber irgendwo hat man nicht das Gefühl, dass es, also es ist krass, es passt aber in den Film halt. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich auch so in diese Zeit halt. Ne?
Ja.
Surprise, wie jeder weiß, Felo, ne?
Surprise, wie jeder weiß. Ja, surprise, surprise. Ich habe mitbekommen, wie dir aus dem Hintergrund Flaggensignale gegeben wurden. Wie es aussieht, wirst du in die
ins Meer stechen.
Ins Quartier des Captains gerufen, zum Essen gerufen, oder hoffe ich zumindest. Das heißt, an der Stelle, sind wir jetzt auch eigentlich ganz gut am Ende angekommen. Man könnte so viel über den Film sagen, man könnte den Szene für Szene, das ist so ein Film, den kannst du auch fast Minute für Minute besprechen.
Der ist wirklich großartig. Ja. Also, und wie gesagt, wenn man eh Disney Plus hat, würde ich da echt mein Auge riskieren. Also ich habe den Film auch, bedauere es auch, dass ich den sträflich vernachlässigt habe und noch nie gesehen habe. Und bin dir auch dankbar, dass ich das jetzt machen, dass du mich da so ein bisschen in die Richtung getreten hast. Und es war absolutes Wert. Und ich habe ihn wirklich ohne Zwang gleich zweimal hintereinander geguckt und habe beim zweiten Mal noch besser gefunden als beim ersten Mal.
Toll, und ich glaube auch, das geht einigen so wie dir, weil ich gerade bei dem Film erstmal überrascht war, als ich den vorgeschlagen habe, dass sich da keiner melden wollte. Ich dachte, den kennen wahrscheinlich wirklich so viele nicht.
Nee, ich habe wirklich das als Chance gesehen und gesagt, Mensch, Russell Crowe, ich mag ja auch Russell Crowe, und wie gesagt, seine deutsche Stimme ist einfach so, härter geht's nicht. Ja. Die alleine könnte das Kommando haben. Kommando hat hier nur die deutsche Stimme von Russell Crowe. Derselbige Darsteller ist immer noch, der hat ein paar neue Türen bekommen, der ist jetzt erstmal 20 Minuten nicht erreichbar.
Oh Mann, Gregor.
Okay, ich höre schon auf.
Genau. Auf den Stich ins See ist ja schrecklich, was du mir für Bilder gibst. Mann. Also, okay, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet jetzt auch eine schöne Reise mit uns bis ans Ende der Welt und wieder zurück. Wenn wir vor Weihnachten nicht nochmal irgendwas machen, dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein entsprechend schönes Weihnachten oder zumindest eine schöne Adventszeit. Die kommt für uns jetzt als nächstes. Für euch hat sie vielleicht schon angefangen, je nachdem, wie schnell ich mit dem Schneiden fertig bin. Falls ihr mir irgendwas Gutes tun wollt, dann weise ich jetzt an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass ich auf gar keinen Fall ausdrücklich auf meine Wunschliste hinweisen will, denn das wäre unter meiner Würde, darauf hinzuweisen, dass ich eine Amazon-Wunschliste habe. Auf gar keinen Fall geht auf diese Amazon-Wunschliste und schickt mir auf gar keinen Fall Schokolade oder Tee oder was immer da. Das ist eine Kleinigkeit. Nein, niemals. Das wäre jenseits, mein Stolz verbietet mir das. Ansonsten freuen wir uns über Kommentare, über Bewertungen. Habe ich eigentlich in den letzten Jahren total vernachlässigt, immer mal wieder nach Sternen und Bewertungen zu fragen. Könnte auch nochmal die verschiedenen Algorithmen beeinflussen. Ist auch immer nicht verkehrt. Und ansonsten, die üblichen Kommentare, Twix, Facebook und so weiter, E-Mails, Postkarten, was alles so möglich ist, um mit uns Kontakt zu treten. Das kennt ihr, das habt ihr alle schon gehört. Und einfach weitersagen, das ist auch immer gut. Einfach mal teilen. Und
genau.
Ja. In dem Sinne, ich bedanke mich bei dir, Gregor. Das war schön, dass du das mit mir besprochen hast. Und damit war es das für heute. Macht's gut. Und was hat man denn? Eine nautische, was hat man schon?
Ahoi.
Ahoi? Ist Ahoi ein nautischer Abschied?
Na, ich weiß es nicht.
Gut.
Wir machen das hier für die Wives and Sweethearts. May they never meet.
In dem Sinne. Ahoi, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ist das Schiff abgestanden, ist der Mann. Wir müssen bereit sein.
Achtung.
Wir müssen gefeit sein. Verdammt.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.